Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, was habe ich gesagt? Wahrscheinlich 6. Folge, genau, danke. 6. Folge von Paul's Guitarcast. Eigentlich haben wir gerade schon mal angefangen, jetzt müssen wir noch von vorne anfangen, weil irgendwie das Mikrofon nicht aufgenommen hat. Egal.
Technical Difficulties.
Ganz genau, ey, das Stichwort.
Was soll ich sagen?
Ey, ach, egal, ey. ich bin nicht alleine. Ich bin in den hohen Norden gefahren, nach Hamburg. Und das ist so ein bisschen jetzt Generation-Talk und da habe ich mich tierisch drauf gefreut, dass das endlich stattfindet. Weil ich habe meinen Vorgänger hier sitzen. Ich bin in einer netten, charmanten Wohnung in Hamburg und sitze hier mit dem Boris.
Genau. Schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo, hallo. Ja, schön, dass du es hier hochgeschafft hast. Ich setze jetzt nochmal so an, wie wir gerade schon angesetzt haben, wenn mir gerade nichts anderes einfällt. Als kleiner Hintergrund direkt meinerseits, ich grätsche direkt dem Moderator und Podcast-Inhaber ins Wort. Paul und ich eint eine ganze Menge. Die Tätigkeit als Gitarrenschrauber, dazu werden wir gleich bestimmt noch ein paar Worte verlieren. Und auch die Tatsache, dass Paul mit seiner exorbitant geilen Band 94X, wer sie noch nicht kennt, sofort losgehen, anhören, Platten kaufen, CDs kaufen, zu Konzerten gehen, wenn das dann irgendwann mal wieder geht. Die Jungs bewohnen und proben in einem Proberaum/Studio, das ich vor, keine Ahnung, 1712 irgendwann mal mit einem guten Buddy von mir ausgebaut habe und selber da eine Zeit lang mit unserem Projekt am Start war. Und ja, der Paul führt das seit vielen Jahren mit seinen Jungs fort, was für mich immer sehr schön ist, als vor fast 10 Jahren nach Hamburg gegangener, dass die Sachen, die ich damals so ein bisschen ja aufgebaut habe oder inne hatte oder irgendwie was mit zu tun hatte, jetzt immer noch Bestand haben und immer noch geile Sachen passieren und man kreativ arbeitet und so weiter. Und von daher, ja, für mich auch was ganz Besonderes. Und der eigentliche Ansatz wäre natürlich gewesen, dass ich meinen Arsch in den Pott bewege und wir uns da in unser altes Studio setzen und in das jetzige Studio sozusagen und da einfach dann so ein bisschen den Spot haben. Ich will jetzt nicht sagen, wo alles anfing, aber wo einen doch sehr, sehr viel eint. Corona-bedingt war das alles gerade ein bisschen schwierig. Jetzt ist der Paul in den Norden gekommen, hat den Pott mit hierhin gebracht. Wir sitzen jetzt seit ungefähr 6-7 Stunden bei uns am Küchentisch.
Haben schon fast totgelabert.
Fuseln und labern uns den Mund echt dumm. Und ich habe gerade schon gesagt, eigentlich hätten wir so eine Art Livestream machen können. 12 Stunden Dauer, Gitarre, Talk und hast du nicht gesehen. Jetzt ist es ein ganz normaler Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass ich am Start sein kann. Ich freue mich mega, dass du hier bist, dass du mich besuchst und dass der Pott da ist, wo wir sind. So, bumm.
Vielen Dank. Ich bin schon, jetzt muss ich auch keine Werbung für meine Band machen, man hat endlich stattgefunden.
94X.
Ja. 94X.
94 ausgeschrieben, 94 und dann hinten ein X dran. Also geile Rockmucke. Der Marc singt, ein paar andere Jungs, der Bene und der, wie heißt der?
Christian
spielen mit. Auf jeden Fall amtliche Ruhrpott-Rockband, auscheckenswert. Und ja, was soll ich anderes sagen? Geht los und konsumiert großzügig.
Ich meine, das wäre natürlich auch cool gewesen, wenn wir das jetzt im alten Proberaum gemacht hätten. So, aber ey, ne, ich meine, ich will ja was von dir. So, ne, deswegen,
genau,
ne,
du willst so, was von genau, mir, also beweg deinen Arsch hier hin. Ich bin ja auch ein bisschen älter als du.
Genau,
also,
und den deutschen Internetverbindungen via Skype können wir nicht trauen.
Audio Quality, dies, das.
Genau.
Und so. Nee, so ist schon gut. Man ist so untereinander. Wir hatten auch einen prima Tag bisher. Es ist arschkalt draußen. Wir waren gerade einmal kurz einkaufen. Ansonsten hängt man in der Küche bei Kaffee und Talk und es ist ganz super. Ich fühle mich auch derbe entspannt und ja, let's roll.
Alles klar, schön. Ey, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Bestimmt 4-5 Jahre,
würde ich sagen. Also ich war locker 4-5 Jahre nicht mehr im Pott. Wir haben uns davor auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns gesehen haben, als ich das letzte Mal da war. Ich glaube sogar eher nicht. Aber wir haben, wie ich finde, einen sehr schönen Kontakt irgendwie auch in letzter Zeit, ich würde so sagen, gefühlt über die letzten 1-2 Jahre immer wieder aufgenommen und immer weiter gesponnen, der auch ein bisschen erleichtert ist durch Social Media. Du bist eine ähnliche Insta-Bitch wie ich.
Bisschen.
Ganz klein bisschen. Aber ich finde deinen Internetauftritt ziemlich cool. Ich mag, was du mit Paul's Repair Shop auch online machst. Ich finde es erstmal cool, dass du das als Tool nutzt. Das sage ich dir auch immer wieder. Und supporte das auch mega gerne. Ich mache es ja auf meine Art genauso für den Mucke-Kram, den ich mache. Und ja, ist einfach immer wieder geil zu sehen, wenn du eine Story postest, wo du gerade irgendeine vermockte Gitarre wieder herrichtest. oder auch eine Dope-Gitarre reinbekommst, wo ich manchmal denke, so, ach geil, hatte ich die damals auch schon auf der Werkbank, weiß ich noch, welcher Kunde das war. Und einfach so, für mich immer ein cooler Moment, in so ein bisschen in Erinnerungen zu schweigen, ohne jetzt irgendwie total abzudriften und zu nostalgisch zu werden, sondern eher so, ja, wie ich gerade schon sagte, einfach ein gutes Gefühl und immer wieder ein schönes Ding zu sehen, dass die Sachen, die man selber eine Zeit lang sehr intensiv gemacht hat, immer noch leben und immer noch mit Begeisterung und mit Qualität fortgeführt werden. So, da fällt mir ja regelmäßig ein Ei aus der Hose, muss ich echt mal sagen. Und dann noch von so einem sympathischen jungen Mann, muss man auch mal sagen. Der Junge, man kann den ja echt fragen, ne? Man kann den anrufen, man kann da vorbeigehen, der hat sicherlich auch seine Art, die hatte ich ja damals auch.
Ja, so das habe ich.
Aber ein approachable Typ, und ich finde, das macht Service zu großen Teilen aus. Das ist ein bisschen wie einen guten Arzt zu finden. So, du gibst dein Baby ab, du willst in guten Händen wissen, du willst wissen, dass der Typ ehrlich kommuniziert und der nicht, wie man das leider auch von früher und von heute auch immer noch kennt, irgendeinen Schmuh macht an deiner Gitarre. Es ist halt was sehr Persönliches und das ist ein Vertrauensverhältnis und du warst von Anfang an jemand, wo ich dachte, ey, das ist ein gerade Type.
Jo.
Wenn du das Handwerkliche dir draufpackst, und das hast du ja über die Jahre gezeigt und auch sehr gut gemacht, dass du dich da rein entwickelt hast, und auf jeden Fall aber ein Typ, der weiß, wie man mit Leuten umgeht und dass man einfach ehrlich und offen kommuniziert und der, glaube ich, auch sagen kann, wenn er mal was verkackt hat oder einen Fehler gemacht hat oder keinen Bock hat. Und deswegen, also das freut mich alles immer sehr, und ich weiß einfach, wenn mich jemand fragen würde, wo gehst du hin, gehst du zum Paul, der macht dich das. So.
Was, der ist so viel Lob, weiß gar nicht, wie ich damit umgehen
kann. Ja, das muss auch mal sein.
Ey, vielen Dank.
Wir haben uns die ganze Zeit hier in unserem Geschnacke natürlich auch ein bisschen zurückgehalten, um nicht für den Podcast viel vorwegzunehmen. Und so eine Lobhudelei ist, wie ich gerade schon sagte, mache ich nicht oft, aber wenn, dann meine ich es auch echt ehrlich. Sonst hätte ich auch keinen Bock gehabt. Also wenn du eine Schraubernase wärst und irgendwie Sachen verhunzen würdest und dann sagst, ey, ich komme mal vorbei für einen Podcast, dann hätte ich wahrscheinlich so was gesagt wie, sorry, ich spiele keine Gitarre mehr. Oder so.
Ich habe dann aufgehört.
Ich hab einfach aufgehört. Ich züchte jetzt dann, irgendwie Pferde oder so.
Und dann
so,
hättest du mich geghostet. So.
Genau,
so einfach ganz so, sorry.
Klassische 2000, was weiß ich, Move.
Einfach,
2010er Move.
So. Genau, einfach raus, einmal kurz blockiert, 94X gehatet und ciao.
Ey, ich muss gestehen, das habe ich, glaube ich, mal in der ersten Folge, glaube ich, auch gesagt, wo ich mich so ein bisschen vorgestellt habe. Bei allen, ne, total geiles Lob, aber das kommt ja nicht von ungefähr. Ich habe ja nicht eine Werkstatt damals im Shop selbst aufgebaut, sondern die auch übernommen. So, ne?
Mhm.
Und ich habe ja jetzt zum Beispiel mit dem Dom, mit dem Walle, so die erste Frage mal gestellt, so, war deine erste Gitarre, bla bla. Das würde ich jetzt aber hier mal gar nicht gerade machen.
Oh Gott sei Dank.
Ja, ey, ne? Weil wir haben andere geile Instrumente, über die wir uns später unterhalten können.
Gerne. So,
ne? Da... ich kenne ja dein Equipment noch ein bisschen und deswegen, da kommen wir später drauf zu, aber am Ende des Tages habe ich von dir quasi die Werkstatt übernommen, so, ne? Und du bist jetzt seit 2012 fest in Hamburg, meine ich?
Ja, das muss Anfang, also ungefähr März, April 2012 gewesen
sein. Genau.
Ich bin davor schon eine ganze Weile gependelt, fast, ich weiß nicht, knapp 3 Jahre vielleicht, bin ich sehr, sehr viel gependelt. War teilweise auch echt länger hier, und genau, dann 2012 dann final den Move gemacht.
So, und ich weiß nämlich, das hatte ich auch gesagt, dass der Lars mich, glaube ich, Anfang 2012 durch Zufall gefragt hätte, ob ich mir das vorstellen könnte.
Für alle Zuhörer, Lars ist der Inhaber vom Musikshop Axel.
Genau.
Dem damals noch die Werkstatt quasi gehörte, beziehungsweise innenliegend war es,
genau.
Also der weltweit bekannte Musikshop Axel, und das meine ich durchaus ernst, weil auch eine absolute Institution im Ruhrgebiet, werden wir vielleicht gleich auch noch ein, zwei Sätze zu sagen, hoffentlich, und genau, ich habe damals die Werkstatt da gemacht und auch über viele Jahre gemacht. Und habe mich dann entschieden, nach Hamburg zu gehen. Und ja, da wurde ein Slot frei. Und der war auch nicht, wenn ich jetzt sage, der war nicht klein, dann soll das nicht so klingen, als ob das irgendwie... Also was auf jeden Fall Fakt war, ist, dass die Werkstatt nicht schlecht lief.
Jo.
Es gab auf jeden Fall viele Stammkunden und auch viele neue Kunden. Und einfach, ja, ein Feld zu bespielen. Ein Posten, der wirklich, also ein Bedarf einfach an Arbeit, die getan werden musste. Und an Kunden, die einfach guten Gitarrenservice brauchen. Ja, und dann kam der Paul, beziehungsweise der Lars, wie gesagt, der Inhaber vom Musikshop Axel, der das halt seit sehr, sehr vielen Jahren macht, hat einen Nachfolger gesucht und hat dich dann angehauen.
Genau.
Und plötzlich standst du da.
Ja, mit großen Augen und so, ja, okay, alles klar. Nein, man muss ja jetzt fairerweise dazu sagen, das ist ja so,
die Werkstatt lief ja echt richtig gut. Und du hattest ja auch damals schon wahrscheinlich, wie viele waren halt im Monat? 30, 40 Gitarren, würde ich schon sagen. Immer so der gute Schnitt.
Ich habe neulich mal versucht, drüber nachzudenken, weil du mal erwähnt hast in einer deiner Podcast-Folgen, wie viele Gitarren du in den letzten Jahren geschraubt hast. Mhm. Und du machst es jetzt ungefähr so lange, wie ich das dann zu meiner Zeit gemacht hatte, plus minus vielleicht einem Jahr oder so. Und ja, was soll ich sagen, das wird ungefähr die gleiche Zahl gewesen sein. Also wir reden von zig Hunderten bis Tausenden von Gitarren. Also es wird nicht in die Zehntausender gegangen sein, das wäre wirklich übertrieben, glaube ich. Aber tja, man könnte jetzt ein Rechenexempel mal durchgehen. Aber ich glaube, es reicht zu sagen, dass es viele Hunderte waren, bis hin in die vierstelligen Bereiche. Und ja, es lief gut, auf jeden Fall. Es hat sich auch entwickelt. Es lief am Anfang, das muss man jetzt auch vielleicht noch dazu sagen, wenn wir gerade schon beim Musikshop Axel waren. Ich habe natürlich meinerseits die Werkstatt damals auch übernommen. Es gab bei mir auch einen Vorgänger und auch der hatte einen Vorgänger. An der Stelle mal big Shoutout to erstmal Papa George.
Von den hätte ich auch noch gar nicht.
Ja, Papa George muss man auf dem Zettel haben. Also George war sozusagen der Älteste von allen, die im Musikshop Axel gearbeitet haben, in einer Zeit, wo... Man bezeichnet es, glaube ich, auch heute noch als die goldene Ära des Musikladens. Generell, glaube ich, es waren die 90er und lange Zeit vor privater Nutzung des Internets und all dem, was das mit sich gebracht hat. Und das war einfach eine Zeit, wo, weiß ich nicht, es gab noch richtige Gitarren-Heroes, Namen wie Paul Gilbert und was weiß ich, Nuno Bettencourt und andere Leute waren in aller Munde und Gitarristen wollten höher, schneller, weiter und ganz viel Equipment und ganz viel Knowledge. Und in diesem Laden hat sich einfach tonnenweise Knowledge gesammelt über die Jahre. Da waren Leute am Start, die A, richtig geil Gitarre spielen konnten und das können sie bis heute. Die sich wahnsinnig gut mit Equipment auskannten, die einen unfassbar breiten Horizont hatten, was Gitarrenmusik anging. Und ja, die das einfach in einem Laden zusammengebracht haben und verkörpert haben. Ich glaube, Leute, die deinen Podcast hören, die aus dem Pott sind, die den Laden irgendwann in den letzten 20, 30 Jahren mal betreten haben, werden ziemlich genau wissen, wovon ich rede. Der Laden hat viele Leute, glaube ich, zunächst mal als Kunden sehr beeinflusst, weil viele Leute, und das war auch meine Erfahrung, sehr froh waren, dass man da auch wieder approachable Leute hatte, wie ich das gerade auch schon über dich gesagt habe. Man kann die Leute echt anhauen. Die erzählen einem keinen Scheiß. Die wissen genau, worüber die reden. Natürlich wissen die auch nicht alles, aber es gibt im Ruhrgebiet zumindest und ich würde sogar sagen auch im weiteren Umfeld, gibt es wenig Orte, die so voller Knowledge und so breit gefächert aufgestellt sind, wie es der Musikshop Axel war. Und so kam ich damals auch als junger Bengel dazu, um die Geschichte dann doch kürzer zu machen und abzurunden. Und hatte so meine Connections zu denen und habe dann meine Saiten gekauft und dies, das. Und dann war der Schrauber, der damals am Start war, der Thorsten. Thorsten Lietz, gnadenlos guter Gitarrenbauer, an der Stelle auch big Shoutout, weil sowohl der Paul als auch ich dem Thorsten wahnsinnig viel zu verdanken haben, weil der uns immer als Ratgeber und als, für mich war Thorsten immer und ist es witzigerweise bis heute einfach so eine Bank an Knowledge auch. Also der ist einfach Thorsten Lietz, Gitarrenbauer in Essen-Werden. Gerne mal online checken oder einfach mal ein bisschen schlau machen, wer sich für wirklich guten Akustikgitarrenbau interessiert, bis hin zu Lautenbau,
historische
Instrumente, Restaurationen und so. Paul und ich haben schon viel gesehen an Gitarren weltweit über viele, viele Jahre. Also wir können mittlerweile, glaube ich, wenn wir hier so zusammensitzen, sagen 20 Jahre plus richtig tiefe Gitarren-Knowledge. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich habe noch nie hands down so gut klingende, so gut verarbeitete Akustikinstrumente gespielt wie von Thorsten Lietz.
Ja.
Und ich finde den Typen als Person geil, ich mag den super gerne, alles cool.
Schnucklige Werkstatt.
Ich würde genau das gleiche sagen, wenn ich keine Ahnung hätte, wer das wäre und von wo die Instrumente kommen. Ich habe zum ersten Mal eine Akustikgitarre von dem in der Hand gehabt und Schrengen gemacht und dachte nur, mir ist wirklich, wie wir es unter uns gerne sagen, der Sack in Scheiben gefallen, wie resonant und wohlklingend und ausgewogen diese Instrumente waren. Und ich habe natürlich durch die enge Arbeitsbeziehung, die man mit Thorsten hatte, viele seiner Instrumente auch im Entstehen schon kennengelernt und kennenlernen dürfen. War mit dem Holz kaufen, habe mir sein Holzlager angeguckt. Wir haben also beide, muss man sich vorstellen, Thorsten hat natürlich eine eigene Werkstatt und macht das auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und ja, wir durften da sozusagen als wie soll man das nennen? Also wir waren dann da und durften da, haben da eine Werkbank freigemacht bekommen.
Ja, ist so ein bisschen wie so ein inoffizielles, was heißt Praktikum, aber so
es ist
so
eine mehr, Masterclass. Die du ja, genau, wie oder? Eine Masterclass, wie eine ongoing Masterclass und vor allem mit jemandem auch da wieder, der approachable ist, der dir keinen Scheiß erzählt, der genau weiß, was er tut und der auch einfach so dieses Händchen hat zu wissen, wenn jemand am Start ist, der Bock auf das hat, was genau. Er da macht und dieses Feuer zu erkennen und dann zu sagen, okay, hier lohnt es sich, Wissen weiterzugeben, weil Wissen auf eine gute Art und Weise weiterzugeben bedeutet auch Zeit und Mühe zu investieren und dafür bin ich Thorsten sehr, sehr dankbar, für immer und ich glaube, das ist bei uns beiden auch sehr deckungsgleich.
Ja.
So, und der war halt mein Vorgänger und das war natürlich auch krass für mich, gefragt zu werden, nachdem, ich meine, Thorsten hat natürlich sich über die Jahre dann auch weiterentwickelt, aber er hat damals auch schon Gitarren gebaut und hat dann halt aufgehört, weil er sich selbstständig gemacht hat mit seiner Tätigkeit. Ich weiß gar nicht, ob er damals schon seinen Meistertitel hatte, was aber auch völlig egal ist, weil die Instrumente damals schon dope as fuck waren. Und
der genau. Typ ist Autodidakt.
Und ne? Der ist Autodidakt. Ich meine, dazu kann man auch nochmal ein Wort verlieren zu Autodidakten und zu weiß ich nicht, ausgebildeten Menschen, weil das, was wir machen zum Beispiel, oder was ich gemacht habe und du heutzutage machst, mal Frage in den Raum gestellt, wo willst du dich dazu ausbilden lassen?
Wie meinst du?
Naja, wo lässt du dich denn in Deutschland als Gitarrenschrauber ausbilden? Oder ich meine, ich finde diesen Begriff auch wirklich, der nervt mich auch ein bisschen.
Ja.
Nicht nervt mich, aber Gitarrenschrauber ist immer so ein bisschen, wenn die Kunden dann auch reinkamen und so ein bisschen lapidar sagten, so hier, bastel das mal zusammen.
Ja, genau.
Kann man mal cool sagen, so, aber hier wird nicht gebastelt, hier wird amtlich geschraubt. Und da muss man gut machen, aber ganz kurz, weil ich bin auch neige dazu, wie man vielleicht merkt, mich zu verschnacken. Big Shoutout an Papa George nochmal, also der Urschrauber, der damals geschraubt hat. Dessen Nachfolger war der Thorsten, sein Nachfolger war ich und mein Nachfolger ist der Paul. Was ich also damit sagen will, ist, auch ich kam zu einem gewissen Zeitpunkt in diese ganze Szenerie rein, war der Rookie, war blutjung und hatte Ahnung, aber nicht wirklich Ahnung. Und hatte dann halt die Möglichkeit, mit guter Anleitung mich da reinzufuchsen. Und dann halt irgendwann war der Typ dann weg, also der Thorsten. Und dann hieß es kaltes Wasser und du hast jetzt hier die Werkstatt und go.
Viel Spaß.
Und so ähnlich wird es ja bei dir auch gewesen sein.
Exakt.
So, und wie gesagt, die Frage kann ich gerne nochmal in den Raum stellen. Wo lässt du dich denn bitte schön in Deutschland zu dem ausbilden, was wir da auf fachlicher Ebene dann ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich gut bis sehr gut gemacht haben.
Ja, da kann ich sogar eingrätschen.
Ich weiß.
Ne, erstmal muss man sagen, wie ihr das gerade gehört habt, gebt eure Gitarren bloß nicht bei Paul's Repair Shop ab, in den Scooterladen, sondern direkt nach Werden fahren. Zu Thorsten Sven Dietz. Nein, ne, wir teilen den Markt ja auf, das ist ja auch so.
Ich glaube
so. Also da muss man sagen, so der Thorsten und ich, wir spielen uns die Leute ja auch dann eigentlich zu.
Ich glaube
auch. Dann warst du dann als Zeit ja auch so, wenn du genau weißt, ey, das ist eine Baustelle für den Thorsten, fährst
absolut.
Du dahin. Und ich habe aber auch genug Leute, die werden dann von Thorsten zu mir geschickt, weil der Thorsten sagt, ich habe dafür keine Zeit, das mache ich nicht.
Keine Zeit oder auch ehrlicherweise, ich weiß, dass der Thorsten das mir gegenüber auch öfter ganz normal geäußert hat, da ist man sich auch weder im Weg noch irgendwie nimmt man da ein Blatt vor
Mund.
Das, was der Thorsten macht, ist auch Gitarre und ist natürlich eine deepere Knowledge im Bereich Gitarre bauen,
genau.
Die wir haben und die wir wahrscheinlich auch jemals haben werden, weil der halt von vornherein in genau diese Richtung investiert hat. Dem Thorsten war sehr, sehr früh klar, der will Gitarren bauen.
Ja.
Und mir war nie klar, dass ich Gitarren bauen will. Ich habe das mal angerissen, das Thema, und auch ein bisschen geborderline mit, würde ich das machen. Aber ehrlicherweise habe ich von anderen Sachen geträumt.
Genau.
Und deswegen war für mich auch klar, ich werde kein Gitarrenbauer. Deswegen, glaube ich, ist für Thorsten auch klar, der will Gitarren bauen. Und wenn der jetzt, was weiß ich, am Tag 20 Strats annimmt, wo er irgendwie einen Pickup wechselt und einen Refret macht, so, dann kommt er nicht dazu, Gitarren zu bauen. Ne? Also insofern teilt sich der Markt ohnehin schon auf eine natürliche Art und Weise auf und ich glaube auch, dass er auch absolut anerkennt, was an fachlicher Leistung auf deiner Seite passiert oder auf unserer, sagen wir mal jetzt. Das klingt immer so, als würden wir noch zusammenarbeiten, aber dass einfach die Knowledge auf unserer Seite auch eine andere ist. Ne? Wir haben dann einfach wesentlich mehr E-Gitarren in der Hand gehabt, du hast wesentlich mehr Erfahrung mit Pickups, mit Seitenlagen, mit Trems, mit such dir irgendeinen
genau.
Bauteil einer E-Gitarre aus, da wächst du dann halt auch immer tiefer und tiefer rein und dann kann es sein, dass der Thorsten dann auch mal anruft und sagt, du hör mal, ich habe hier irgendwie die und jene Gitarre, kannst du mal vorbeikommen und mal drüber werfen und mal ein Feedback geben. Als er das erste Mal bei mir gemacht hat, da hat er tatsächlich einem Kunden mal zwei Strats gebaut und rief mich an und sagte, kannst du die mal testdriven, bevor ich die dem Kunden irgendwie hinlege? Und ich dachte so, sag mal, spinnt der? Was soll ich dem jetzt? Das ist, Bruce Lee ruft doch nicht seinen Schüler an und sagt, kannst du mal kurz kommen und checken, ob meine Moves fresh
nicht sind. Umklatschen.
So. Und dann habe ich aber gemerkt, so, nee, also manchmal wissen ja die Leute, die einen begleiten, mehr über einen als man selber. Und manchmal braucht es auch vielleicht eine ältere oder erfahrene Person, die sieht, was du machst und die auch einen Überblick hat über das, was du machst und auch überhaupt eine fachliche Kompetenz einzuschätzen, was du machst, die dann sagt so, ey, du hast dich echt krass entwickelt und du kannst hier was und das hat auch einen Wert und es gibt einen Markt und ja, wollen wir noch weiter darüber reden, wie man diesem Markt begegnet, wenn man das Ganze dann auf offizieller Ebene in der Ausbildung machen möchte. Wie macht man das?
Ja, also die Möglichkeiten sind ja limitiert. Du hast ja die Möglichkeit, letztendlich nur den klassischen Zupfinstrumentenmacher zu machen, also als Ausbildung.
Genau, das ist eine Ausbildung in Deutschland.
Geselle Meister.
Zupfinstrumentenmacher.
Genau.
Herrlicher Begriff.
Finde ich auch.
Ja.
Ne? Und das, oder wie ich das, glaube ich, in der ersten Folge mal mit einer Story erzählt habe, fährst zum Beispiel jetzt nach Markneukirchen und studierst da auch Bachelor, Master.
Genau.
Also, das sind die Sachen, da muss man ja auch trotzdem fairerweise sagen, es ist ja immer noch mal anderes, eine Gitarre komplett halt irgendwie zu reparieren, fit zu machen oder die von Grund auf zu bauen. Das sind zwei verschiedene Baustellen.
Darauf wollte ich gerade hinaus. Da deshalb auch die Frage, wo kann man das lernen, was wir machen?
Pass auf, da warst du gerade weg. Mhm. Das war Ende 2012, Anfang 2013. Ich habe an Gitarre und Bass so ein Announcement, eine Info gesehen.
Ja, Gitarre und Bass, einschlägiges Musikerfachmagazin.
Genau, für alle. Oder interessante Gitarre und Bus, wie der Lars immer
gerne gesagt hat. Gitarre und Bus, genau. Ja.
Da war eine Anzeige drin, dass die IHK Düsseldorf zusammen mit Fender, damals noch, genau, Fender war ja noch Fender Deutschland in Düsseldorf, gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr.
Ach was?
Ja, die haben sich vor Jahren komplett zerschlagen.
Also okay, cool, dass ich den Job damals nicht angenommen habe.
Nee, ich glaube, dich hätte es, glaube ich, nicht betroffen, glaube ich sogar. Aber da können wir später mal drauf kommen.
Wie du magst, gerne.
Ich wollte nur sagen, dass also gibt es halt immer noch, weil das Repair-Geschäft, die sitzen immer noch in Deutschland für Reparaturen und,
okay.
Und wie heißt das, Garantiefälle und so weiter und so fort.
Okay, verstehe.
Die haben da, glaube ich, nur zerschlagen, weil der ganze Vertrieb einfach in London vor Europa sitzt.
Genau, ich war mir nämlich unsicher, weil ich dachte schon, dass Fender und mein kleiner Ausflug dahin vielleicht auch ein Thema werden wird in der Folge. Und dann habe ich nämlich auch überlegt, war Fender Düsseldorf eigentlich Fender Europe? Und dann
dachte
ich
so, nee. Ist eine eigene Firma gewesen.
War eine eigene Company, weil Fender Europe war eigentlich über Fender UK geregelt.
Genau.
So.
Und die sitzen ja, glaube ich, in London und das Lager ist, glaube ich, in Den Haag, wenn mich nicht alles
täuscht. Ja, wo halt viele Lager sind.
Logischerweise.
Kann man, ne, so für alle Interessierten, Den Haag, da kommen ein paar Containerschiffchen an und so.
Ein paar
kleine,
so genau,
unwesentlich.
Genau. Ja, auf jeden Fall, ich dann diese, nochmal auf diese Anzeige zurückzukommen, stand dann halt da drin, Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, zusammen mit Fender und mit auch Zupfinstrumentenmachermeister Walter Krauser, mittlerweile Dürbusler bei Aachen. So, dass die geprüfte Fachkraft für, kein Scheiß, wie hieß das? Eine Weiterbildung für geprüfte Fachkraft für Gitarren, E-Gitarren, so hieß das.
Interesting.
Genau.
Das, okay, also das heißt, ich nehme mal an, das war dann wie so eine Art Lehrgang, den man besucht
genau,
hat
aber
mit abschließender Prüfung.
Ja, genau, richtig. Hatte ich angerufen und der Job hatte mir damals gezeigt. Ich meinte so, ey, wäre das nicht mal für dich? Und ich so, ey, mega so, ne?
Auch kurzer Zeitverweis, Shoutout Jabba, einer der derbsten Typen. Wir haben gerade ein bisschen, sorry, dass der reingrätscht, Paul, aber man muss das einfach, an dieser Stelle, ich bin jetzt der Gast, der ab und zu reingrätscht und die Leute einfach mal ein bisschen...
Ist ja auch deine Folge.
Sorry, aber ein bisschen einmal das Licht drauf scheint. Der Jabba ist... auch ein langjähriger Mitarbeiter des Musikshop Axels gewesen.
Mein ehemaliger Gitarrenlehrer auch.
Ne? Pauls ehemaliger Gitarrenlehrer und an der Stelle deswegen nochmal ein extrem herzlicher Shoutout an Jabba, weil Jabba war für mich sozusagen mein erster sehr persönlicher Berührungspunkt zum Laden, weil ich als Kiddie auf Gibson Les Paul Flash in den Laden kam und wirklich super Rookie-mäßig unterwegs war. Ich weiß nicht, wie alt ich war, 15, 16 oder so. Und Jabba das Funkeln in meinen Augen über Gibson Les Pauls sehr deutlich gecheckt hat. Und ja, dann vergingen ungefähr 2 Jahre, miese Schülerjobs machen und auf Baustellen arbeiten und all so ein Kram, bis dann die Gibson Les Paul endlich meine war. Und ich komme in den Laden und mache den Koffer auf und habe funkelnde Augen. Und Jabba war einfach wie so ein super cooler großer Bruder, der meine Begeisterung einfach voll aufgenommen hat. Und die auch mitgegangen ist und sich mit mir und für mich gefreut hat und einfach eine Knowledge Base, also ganz ehrlich, wenn irgendwer irgendwas über Vintage-Instrumente wissen will, und ich rede jetzt alte Fender Stratocaster, alte Stratocaster, wann habe ich letztes Mal Stratocaster gesagt?
Ja, heißt doch so.
Gott!
Stratocaster, also, auch so betont.
Wer sich für alte Fender Strats, Teles. Alles von Gibson, also wirklich von der ersten Gibson bis zur letzten, alles an Fender-Amps, alles an Boutique-Amps, an Boutique-Zerrern, an Tube-Screamer-Clones, an schieß mich tot, Vintage Knowledge Base Number One, Punkt.
Ja.
Mit Number One meine ich nicht den Laden in Hamburg, sondern Nummer 1, Jabba. Shoutout, also wirklich unfassbar. Und bei dem Typen dann einen Stein im Brett zu haben, weil man so ein Les Paul-Kiddie ist, war einfach golden. Also Jabba habe ich wirklich extrem viel zu verdanken und das wirst du als Schüler von ihm auch nachvollziehen können.
Ey, auf jeden Fall. Also
so, sorry, kurzer Ausflug. Wir waren eigentlich dabei, über Ausbildungen, Geschichten und so weiter zu sprechen.
Eigentlich ist die Story unglaublich lame.
Jabba hat dir den Tipp gegeben.
Der hat den Tipp gegeben, hat mir das gezeigt, dann habe ich dann angerufen und dann mit einem von der Handwerkskammer telefoniert und so, ja, ist ein neuer Lehrgang hier, ist im Aufbau.
Ja.
Ich schicke ihm mal so Infomaterialien zu. Hat der Typ eine Mail geschickt und dann stand da auch schon so ein richtiger Stundenplan drin und so was, dass man halt irgendwie von Montag bis Freitag irgendwie von 8 bis 16 Uhr Lehrgang hat.
Ja.
Musst es aber dir selber Werkzeuge mitbringen, stand auch eine Liste so.
Ne? Okay.
Also da musstest du dir alles selber kaufen, vom Bundfeilen, Sattelfeilen, alles Mögliche. Also das Werkzeug runtergerechnet, hatte ich natürlich alles durch den Shop schon gehabt,
aber
hätte mal so gute 2000 Euro kostet.
Hätte ich aus dem Bauch jetzt auch getippt. Also wenn du wirklich alles so am Start haben willst, dass du eine Gitarre richtig amtlich durchservicen kannst, inklusive Fretwork, also Buntstäbchenbearbeitung, würde ich auch sagen. Mit allem Zip und Zap mit zwei Riesen bist du dann aber auch wirklich dabei.
Oh gut, ich meine jetzt nicht hier das Starter-Kit von großen Themen für 50 Euro oder sowas, sondern schon
wir reden davon,
vernünftiges Material, made in Japan teilweise und sowas. So.
Wie jeder Handwerker, der kann nur so geil, wie sein Werkzeug ist. Also natürlich kann MacGyver alles, aber man kann mit, ne, also jemand, der was kann, ist ähnlich wie bei Gitarristen. Wenn du mega gut spielen kannst und viel Erfahrung hast, dann kannst du auch aus einer durchschnittlichen Gitarre sehr viel rausholen. Exakt. Versus ich kann nicht spielen und habe eine tolle Gitarre in der Hand und es klingt halt auch schlecht, was da hinten rauskommt.
Ja.
Völlig klar, so ist es natürlich im Handwerk auch und warum sollte es im Gitarrenhandwerk anders sein?
Genau.
Also mit zwei Riesen gehst du dann dahin und hast dann so ein bisschen Workshop-Kram und dann?
Plus natürlich die Gebühr für den Lehrgang.
Ach, dann auch noch?
6.000 Euro.
Dein Ernst?
Yep.
Ja, was soll ich sagen?
Das so, ist, dann bist du halt so als Rookie mit 8K dabei, so, ne?
Ja.
Also wenn du halt noch nichts hast, so, ne, musst du dann erstmal in Vorleistung treten.
Ja.
Und dann dachte ich, okay, sportliche Nummer.
Voll.
Und am Ende, ich kürze dann ab, so, ich habe mich sogar dann dafür angemeldet, weil ich dachte, ey, weißt du was, mir ist der Zettel einfach was wert, obwohl ich mir die Stundenpläne angeguckt habe und ich mir dann schon dachte, okay, du kannst da schon so viele Sachen jetzt
von. Also logisch. Ich
erkaufe mir hier eigentlich nur meine,
hey,
ne, meine irgendwas.
Ganz ehrlich, wir kennen sie alle, egal aus welchem Metier, du, ich, die Zuhörer, wer auch immer kommt. So, wir wissen alle, wie es ist. Es
gibt, German Angst.
Ist German Angst, es gibt die Zettel da draußen. Ich will jetzt auch gar nicht unken und sagen, Diploma sind alle für den Arsch, um Gottes Willen. So, geht studieren, geht Ausbildung machen, findet was euch mega gefällt und seht zu, dass ihr da irgendwie, dass ihr euch da Knowledge draufpackt, auf jeden Fall. Ein Rennen nach Diplom, um Diplom zu haben. Wir hatten neulich hier die Diskussion am Küchentisch in kleiner Runde. Eine angehende Doktorandin, Freundin von uns aus dem Biologiebereich und mein Buddy, der Schiffbauingenieur ist, unterhielten sich über fake Doktortitel und schon auch so ein bisschen erste Hand Informationen und so. Und ey, da ist die Welt voll von, also nicht nur davon so. Ne? Und man ist immer so ein bisschen auf der Ebene, deswegen habe ich gerade auch interessiert gefragt und stell die Frage, steht auch immer noch im Raum. Das, was wir machen, was du machst, was ich gemacht habe, das ist Facharbeit.
Ja.
Und es gibt einen riesengroßen Markt dafür. Das heißt, es gibt Menschen da draußen, die Instrumente besitzen, die brauchen Service.
Ja.
Und das ist jetzt nicht nur Service, wo man sagt, ich will jetzt mein Instrument irgendwie tunen oder irgendwie verbessern oder irgendwas, sondern das ist wie jedes andere Instrument auch. Das ist ein Tool, das braucht Wartung. Und wenn er keine Wartung bekommt, die bis zu einem gewissen Punkt auch von einer Privatperson gemacht werden kann, aber ab einem gewissen Punkt brauchst du Fachpersonal. Und mit einer E-Gitarre, die vielleicht ein ausgefuchstes Tremolo hat oder die ein Tonabnehmerproblem hat oder die, was weiß ich nicht, was Probleme hat, die ein Typ, der reines Holzhandwerk betreibt oder zum Beispiel dann auch ein Zupfinstrumentenmacher ist und vielleicht göttlich geile Klassikgitarren baut, der ist da schnell mit seinem Latein am Ende. Weil da gibt es auch nicht im Gitarrenhandwerk ist es so, es gibt nicht so diesen Faktor, ich mache das jetzt nach Bauplan XY und dann ist das gut, sondern...
Das wäre schön.
Schön, aber auch irgendwie blöde, weil man kann sich jetzt zum Beispiel fragen, warum geht's Klavierstimmer? Stimmt das Ding noch selber?
Ja, genau.
Es gibt einfach einen Bereich, wo man sagen muss, es gibt nicht die Normaleinstellung bei einer Gitarre. Es gibt natürlich bestimmte Sachen, die müssen in gewissem Sinne genormt sein. Es tut jeder Gitarre gut, wenn sie oktavrein ist. Nicht bunt rein, oktavrein, großer Unterschied, wird der Paul euch noch erklären.
Wow.
Ich weiß. Könnt ihr mal bunt rein machen? Ja, kostet ja. 250 Euro.
Wieso?
Warum? Ja, muss ich neu bundieren.
So, kurze Erklärung für alle, die es nicht wissen. Wenn man eine Gitarre korrekt bundiert, also in dem Moment, wo man die Bundstäbchen einsägt in das Griffbrett, bevor man sie dann einlässt, das sorgt dafür, dass die Gitarre in Halbtonschritten sozusagen gegliedert ist.
Ist auch Mathematik, ist errechnet, mensurabhängig, ne?
So ist es. Man errechnet also die Mensur, also die Länge der schwingenden Seite und muss sie dann über eine Formel quasi, muss man die Abstände der Bundstäbchen zueinander dann nämlich berechnen und dann auch aufs Griffbrett übertragen. Das ist eine Wissenschaft für sich, weil wer Gitarre viel spielt oder vielleicht auch gerne viel recordet oder vielleicht mit anderen Leuten zusammenspielt und schon mal in größerem Kontext oder vielleicht im Big Band Kontext schon mal gespielt hat oder so, also überall da, wo die Stimmung der Gitarre und die wirklich, sagen wir mal, sehr, sehr wichtig ist, der wird vielleicht festgestellt haben, das ist eine ganz schöne Bitch, dieses Instrument.
Ja.
Also eine Gitarre sauber zu stimmen, ist eine Sache. Und die dann aber auch konsistent gestimmt zu halten, indem man sich vielleicht, Vorsicht, Fachbegriff, durch Tonarten bewegt, wenn man zum Beispiel Jazz spielt oder andere Sachen, dann kann die Gitarre ein ganz schönes Stressinstrument sein, weil die Bundstäbchen da jetzt einfach so reinzujagen nach Formel X auch nicht das Rätsels Lösung sind. Ja. Da kann man vielleicht auch noch ein Wort drüber verlieren, wie auch immer. Also, Kinders, wenn die Gitarre nicht richtig bundiert wurde, dann ist sie bundunrein. Und wenn ihr dann zum Paul geht und sagt, ey, hier ist nicht bundrein, dann müsst ihr schon ganz schön clever sein, weil dann müsst ihr dem Problem überhaupt erstmal auf die Spur gekommen sein und durch Formelanwendung oder Messtechnik darauf gekommen sein, dass die Gitarre bundunrein ist.
Und euch fragen, warum ihr so einen Schrott überhaupt gekauft habt.
So ist das nämlich.
Ganz einfach.
Das kann natürlich passieren. Jetzt muss man nur sagen, in aller Regel, und damit meine ich in über 98-99% aller Fälle, sind die meisten Gitarren bundrein. Was dann ein Problem ist, ist, dass sie nicht oktavrein sind. Und damit ist gemeint, dass jede Seite dadurch, dass sie eine unterschiedliche, dass sie unterschiedliche Massen haben, also jede Seite hat ihre spezifische Masse, muss die quasi Mensurlänge, also die Länge der schwingenden Seite, um die Stimmung über den Oktavraum hin konsistent zu halten. Gott, so viele Fachbegriffe. Muss die Mensur individuell für jede Seite eingestellt werden. Genau. Das kann man prima machen. Das macht man über die Seitenreiter hinten an der Brücke, da wo die Hand aufliegt, wenn man Chugga Chugga machen will.
Genau, nicht der Sattel.
Nicht der Sattel, der ist oben, da wo die linke Hand Fiddli Fiddli macht. Das kann man einstellen individuell. Das kann man relativ einfach machen mit einem guten Stimmgerät und ein bisschen Übung, kriegt man das auch zu Hause hin. Aber auch da wieder, der Teufel steckt oft im Detail. Und es hat auch mit der Spielweise was zu tun. Also wie man die Gitarre so greift, wenn man die Saiten doll greift, dann macht das was mit der Stimmung.
Seitenlage,
Halskrümmung, all das macht einen riesen Unterschied. Deswegen, um den Kreis mal wieder zu schließen, wenn man das als Handwerk betrachtet, was es ist und das auch gut machen möchte, dann muss man sich da sehr, sehr viel und sehr, sehr lange mit beschäftigen. Und es dauert wirklich hunderte von Gitarren, bis man so langsam anfängt zu checken, jede Gitarre ist individuell zu betrachten. Es gibt grobe Grundsätze und Regeln, die man befolgen kann, sollte und vielleicht sogar muss.
Ja.
Und dann wird es eine sehr individuelle Sache. Und man sollte wirklich mit dem Typen, für den man die Gitarre schraubt, eine Beziehung haben. So wie Mix Engineer und Mastering Engineer zum Beispiel auch eine gute Beziehung miteinander haben. Und man sollte wissen, für wen stellt man die Gitarre ein, wie stellt man sie ein und wie lässt man es gut klingen. Und ich wage zu bezweifeln, dass das in einem Ausbildungsberuf, wie ich das bisher in Deutschland kennengelernt habe, so vermittelt wird, wie wir das für unseren Job brauchen. Und die Frage drängt sich auf, wenn es den Markt dafür gibt und den Bedarf dafür gibt und Menschen gibt, die dringend Gitarrenservice brauchen. Das habe ich damals an der Auftragslage gemerkt, das merkst du heute genauso. Wie gibt man dem Ganzen ein offizielles Papier in Deutschland, was nicht wieder in die Kerbe schlägt, Bildung ist für Gutverdiener. Ja. Das Ganze kostet jetzt irgendwie 10 Riesen, wenn du zusammenrechnest. What the fuck? So, mach das zugänglich für Leute, die da Bock drauf haben. Und gib dem Ganzen einen Namen und gib dem Ganzen einen standardisierten Ablauf und dann kannst du auch zugreifen auf so Leute wie Paul oder Thorsten oder meinetwegen mich oder so. Es gibt in Deutschland Leute, die kennen sich damit aus. Die kennen sich mit amerikanischen Instrumenten aus, mit japanischen Instrumenten, mit deutschen Herstellern, mit dem ganzen Markt und die haben jahrzehntelange Knowledge Base aufgebaut. Ja, aber wenn das in Deutschland so nicht gefeatured wird, dann haben wir eine Berufsgruppe hier, die so ein bisschen auf sich allein gestellt ist.
Ja, das Ding ist, dass dieser Studiengang, wollte ich schon sagen, diese Weiterbildung am Ende auch deswegen nicht zustande gekommen ist. A, weil natürlich die Eintrittshürde mit 8.000 Euro erstmal schon ein bisschen sportlich ist.
Das ist halt, was ich meine.
Genau, ne? das Bekackte schon mal dran gewesen. Ja. Und das andere aber auch noch, weißt du, wer sich beschwert hat?
Wer hat sich beschwert? Ich weiß, wer sich beschwert hat. Ich weiß, ein ganz großer Ruf kam aus dem Mittenwald.
Genau.
Aber die Innung der Gitarrenbauer hat einen Stock im Arsch und hat gesagt, das geht ja gar nicht.
Berufsgruppe muss geschützt werden.
So ist es nämlich.
Wenn jeder Hinz und Kunst das machen, genau.
Daher macht das jeder Hans und Franz und jeder Hinz und Kunst. Da kann ich nur sagen, ohne da jemanden zu kennen und ohne solchen Statements weiter auf den Grund gehen zu müssen, ganz, ganz herber Bullshit. Ja. Weil auch das wieder völlig ignoriert, dass der Markt, der hier bespielt werden muss, die Kundschaft ist da, die Leute brauchen das. Musiker brauchen das, aber auch Privatpersonen, die meinetwegen nur im stillen Kämmerlein spielen, brauchen das. Die müssen irgendwo hingehen und die sagen können, ey, meine Waschmaschine ist kaputt, ich brauche jemanden, der Waschmaschinen-Service macht.
Ja.
So, und jetzt sagt die Innung der Waschmaschinen-Service-Menschen, wenn dann Lehrgang, nee, das geht nicht, jetzt hier fangen alle an, irgendwie Waschmaschinen zu reparieren. Ja, weil der Bedarf da ist und weil ihr nicht aus dem Quark kommt und die Tätigkeiten, die hier gemacht werden, sorry, wenn ich jetzt zu sehr auf Leuten rumhacke, von denen ich eigentlich überhaupt keine Ahnung, aber ich habe mich ja auch eine Zeit lang interessiert und auch viele Stories von Thorsten gehört. Ich kürze es ab und mache es mal ein bisschen milder. Ich bleibe dabei. Das, was wir machen, erfordert viel fachliches Wissen und viel Hingabe und viel Schulung und viel Ausprobieren und machen und tun. Ja, und das wird in Deutschland einfach, ist das faktisch nicht zu erreichen, dafür einen Wisch zu bekommen.
Nein. Also am Ende sind ja auch so, da muss man so ein bisschen differenzieren, jetzt hat sich die Innung da damals dagegen gestellt, ey, war am Ende so, mein Gott, 8.000 Euro gespart, ne, bin ich auch schon längst drüber hinweg, weiß, dass sich da Walter Kraus da extrem drüber abgefuckt hat, so.
Dass das nicht stattfindet.
Auf jeden Fall.
Kann ich mir vorstellen.
So, weil ich weiß aber auch, dass, ich habe ja bei dem mal einen Tag in der Werkstatt hospitiert und für den war dann auch der Typ von der Handwerkskammer, die waren nicht so begeistert, weil die ja wussten, naja, wir haben uns ja schon ein Konzept überlegt und das ist ja jetzt nicht nur lose gewesen.
Ja.
Und man will ja auch genau den Leuten halt irgendwie eine Chance bieten, dass man auch irgendwie einen Wisch dann natürlich dann auch hat. So, ne?
Klar.
So, erstmal vom Prinzip her völlig cool. Man muss aber trotzdem auch sagen, dass man muss ja so ein bisschen differenzieren können, dass die Leute, die jetzt ihr Instrument fit gemacht haben wollen, dieser Wisch ist erstmal völlig sekundär. Die können natürlich auch, wenn die jetzt bei irgendeinem gelernten Suff-Instrumentenmacher ihre, was weiß ich, Custom-Shop-Strat abgeben,
ja.
So, weil die davon ausgehen, naja, der Typ ist ja Meister, der muss das ja können. Nein, muss er nicht. Also das einer mit dem anderen nichts zu tun ist.
Total.
So, ne? Weil natürlich ist der vielleicht ein begnadeter Handwerker, aber wie du auch schon gesagt hast, der hat nicht den großen Peil davon, die jetzt nur einzustellen, wie du das haben möchtest. Und jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Vielleicht kann der Typ einfach, weil der ein begnadeter Holzarbeiter ist, ist aber im Löten einfach vielleicht eine absolute Niete.
Ja, da ist offensichtlich, ne? Zum Beispiel, genau.
Genau.
Was hat ein Akustikgitarrenbauer mit Elektronik zu tun?
So, natürlich verlangt, das weiß ich auch, ich glaube, das hat Walter Kraus auch mal gesagt gehabt, so, die wollen schon im Mittenwald oder Klingenthal, das sind ja so die Berufsschulen, einmal alles abgedeckt haben, aber trotzdem ist das wohl so eine alte Gilde, die diesen, und natürlich bewege ich mich da auf dünnem Eis, weil ich kann mich jetzt auch nur auf Sachen beziehen, die ich von den Leuten gehört habe, aber das muss wohl so eine alte Gilde immer noch sein und das ist ja so ein altes Handwerk, was so traditionsreich weitergegeben werden muss. Ey, alles schön und gut, wird auch manchmal so ein bisschen zu sehr romantisiert, würde ich auch schon sagen, aber es ist doch, du musst ja die Erfahrung einfach daran haben.
So,
wenn du die Erfahrung nicht daran hast, so, dann kannst du noch so ein begnadeter Holzarbeiter sein oder geile Gitarren bauen, dann hast du dann eine Strat vor dir liegen und denkst, ja, und jetzt?
Ja, so. Ich sag mal so, ein Pferd ist kein Esel.
Genau.
Und was du gerade gesagt hast, deswegen wollte ich gerade auch so ein bisschen weg davon, auf irgendwelchen Leuten oder Institutionen rumzuhacken, von denen wir eigentlich gar nicht so eine Ahnung haben, weil wir sie nicht von innen gesehen haben. Aber trotzdem hier nochmal klar zu sagen, was ich gerade auch schon sagte, es gibt ein Bedürfnis und einen Markt und ein Pferd ist kein Esel. Ne? So, und ich bleib dabei. Das, was wir unser Handwerk nennen oder ich genannt habe und du es jetzt machst, erfordert genau das, was du gemacht hast, die Expertise und die Hingabe und das Fachwissen und das hast du und das nimmt dir auch keiner. Deswegen mache ich mir auch keine Sorgen, dass du keinen offiziellen Wisch hast.
Nee.
Man kann das Ganze auch ein bisschen anders drehen. Wenn man sich jetzt anguckt, dass man sagt, also, ja, jeder kann sich Gitarrenbauer nennen in Deutschland. Ja, kann er sich auch. Und dann gilt das gleiche Prinzip wie hoffentlich überall auf der Welt, wenn du gute Arbeit ablieferst. Also ich habe mal von einem Mopedschrauber, nicht, dass ich mit Mopeds irgendwas zu tun hätte, aber ein bekannter Mopedschrauber hat mal gesagt, wer heilt, hat recht. Das gilt jetzt nicht immer auf allen Ebenen,
wer heilt,
hat recht.
Okay.
Das heißt, bringe ich dir meine Gitarre und du zauberst mir die richtig gut und stellst den Sattel sauber ein und weißt, wie man damit umzugehen hat und das Ding flasht und ist einfach super gut eingestellt und ich komme damit klar, dann ist die Chance, dass du das per Zufall gut hinbekommen hast, relativ gering. Wahrscheinlich weißt du ziemlich genau, was du da tust und hast auch, wie gesagt, die Erfahrung damit und hast es gut gemacht. Und ja, damit hast du dann auch einfach eine Berechtigung, dich Gitarrenbauer zu nennen. Und die Leute werden das schon merken. Also es ist natürlich schwach, wenn jetzt 20 Leute im Ruhrgebiet oder sonst wo einen Laden aufmachen und sich Repair Shop nennen und den Kunden ihren Scheiß verhunzen. Aber ich glaube, das reguliert sich
auch rum.
Das muss ich gar nicht rumsprechen. Ich glaube, das reguliert sich insofern von selber, als dass, wie ich gerade eingangs sagte, das ist eine Vertrauenssache. Und ich kenne niemanden, oder sagen wir mal sehr, sehr wenig Leute, die ein bisschen Peile von Gitarren haben und gute Instrumente besitzen und auf doof ihre Gitarre irgendwo abgeben. Es gibt sie doch. Man wundert sich immer wieder, wie viele Gitarren bei Putschern landen. Also von daher kann man jede Aussage auch relativieren. Aber trotzdem glaube ich, dass ein Großteil der Leute sehr, sehr schnell Wind davon bekommt, wo gut geschraubt wird und wo scheiße geschraubt wird. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich damals die Hütte voll mit Instrumenten hatte und warum das bei dir bis heute auch immer noch so ist.
Ja, muss da auch, das finde ich immer wichtig zu sagen, das ist ja zu Musikshop Axel Zeiten immer so gewesen, dass für die Leute von draußen, die Kunden und Kundinnen, immer gedacht haben, okay, ich gebe da Musikshop Axel ab und dann ist da das Team und kümmert sich darum.
Genau.
Nein. Nee. Es war immer, also natürlich haben auch mal die anderen Jungs vielleicht mal einen Seitenwechsel gemacht, einen Restring oder sowas.
Okay,
oder,
cool.
Ne, natürlich, aber die 98% ist immer entweder durch deine Hände gegangen oder durch meine Hände dann gegangen.
Genau, also wir, genau.
Richtig. Wir sind quasi immer die Leute gewesen, die euch das fertig gemacht haben.
Mhm.
Ich finde das immer nur wichtig zu erwähnen, weil auch bei mir ganz viele Leute mal anrufen und dann sagen so, ja, ihr habt mir die Gitarre dann damals fertig gemacht und dann sage ich mal, nee Mann, das war ich. So, ne?
Ja.
Und das muss ich auch nochmal ganz kurz sagen, was du gerade sagtest mit dem, ob man jetzt einen Wisch hat, ja oder nein. Ich habe, wenn es hochkommt, vielleicht ein einziges Mal im Jahr einen Typen vor mir, der dann fragt, haben sie das denn gelernt? Und dann fängt, also ich muss gestehen, mich triggert die Frage so ein bisschen, weil...
Echt, ne?
Ja, ein bisschen schon aus dem Grund, weil ich mir denke, wenn du bei mir in der Werkstatt stehst und einmal dich nur umguckst, dann würde ich mir die Frage klemmen, weil ich denke mir, wenn ich das nicht können würde, dann hätte ich das, dann würdest du hier nicht drinstehen und dann wird das hier nicht so aussehen, wie es aussieht.
True.
So, also so ein bisschen nur. True, und das ist natürlich eine Frage, also das ist eine Frage, ich hatte letztes Jahr einen Typen gehabt, weil der hat das echt so, weil der hat dann auch nicht aufgehört, der meinte dann so, ja, er hat original gesagt so, ja, können Sie das denn auch? Haben Sie das gelernt? Ich so, nee, habe ich nicht. Und dann habe ich noch ein bisschen erklärt,
ja, genau.
Ja. Und dann meine ich so, ja, wissen Sie, ich habe so eine Ibanez Herman Lee. Und dann dachte ich schon, okay, alles klar. Und Sie können ja auch einfach sich nur so YouTube-Tutorials angucken und dann irgendwelche Angriffe machen, weil das möchte ich ja dann nicht. Und das weiß ich ja bei Ihnen nicht. Und
ja,
da werde ich dann sehr deutlich und sage dem immer noch freundlich, aber bestimmt, guter Mann, gucken Sie sich doch mal um. Wenn Sie sich die Haare schneiden lassen, fragen Sie dann etwa die Dame oder den Herrn, ob sie da wirklich gelernt haben.
Ja.
Machen Sie das? Lassen Sie sich den Meisterbrief zeigen?
Ja, ich kenne Friseure, die haben den Meisterbrief an der Wand.
Ey, natürlich, können Sie ja machen, aber ich würde es nicht machen. So. Ich setze mich da hin und gehe einfach davon aus, wie wir das schon machen.
Also, meine zwei Cents dazu, fällt mir direkt was ein. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn ein Friseur seinen Meisterbrief da hängen hat. Finde ich völlig in Ordnung.
Klar,
ist auch, ein Meister ist ein Meister, was man auch sagen muss, ein Meister kriegst du nicht mal eben. So, da musst du schon dein Ding verstehen.
Genau.
So. Unter den Meistern gibt es natürlich auch wieder Abstufung. Das weiß auch jeder, der sich da länger mit beschäftigt hat. In deinem Fall jetzt zum Beispiel, und ich kann mich jetzt nicht konkret erinnern, dass mir so eine Frage auch gestellt wurde. Ich bin mir sicher, dass sie mir gestellt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass du bist halt voll drin. Ne? Du machst das jetzt seit Jahren und hältst auch zurecht was auf deine Arbeit und hast dieses Standing. Und dann kommt da so ein Typ an, der ja, in seiner Welt lebt, die Frage stellen muss. Es gibt auch einfach die Leute, die sind derbe unsicher, die müssen immer sofort eine Versicherung für alles haben und so, Gott hab sie selig, so will ich auch gar nicht haten, alles cool. Und die fragen dann halt sowas. Für mich ist es jetzt leicht, weil ich es jahrelang nicht gemacht habe. Also ich schraube schon seit Jahren nicht mehr professionell an Gitarren und hatte jetzt ein kleines Erlebnis zu Weihnachten, weil ich mir eine Gitarre, die ich besitze, die ich mal ein bisschen umgebaut hatte, wieder in Originalzustand versetzt habe und hatte Time of my life. Ich habe mir ja irgendwann am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag meine kleine Werkbank aufgebaut, habe noch mein altes Gitarpillow von damals, das Paul hier gerade auch schon entdeckt hat. Das ist diese Ablage, wo man den Hals so schön reinlegt, damit die Gitarre zum Servicen dann auch richtig schön...
Das halt reden könnte.
Das ist eigentlich so, also ihr wisst gar nicht, wie viele Gitarrenhälse schon in diesem Gitarrenpillow hingen. Eigentlich könnte man das schon als Vintage verkaufen.
Ja.
Da ist genug Mojo drin, um irgendwie, keine Ahnung, eure Gitarren auf ewig für geil einzuschwingen. Wo kam ich her, wo wollte ich hin? Scheiße, Faden verloren. Nächstes Thema?
Boah, warte, du hast jetzt...
Oh, scheiße.
Mann.
Sorry, wir quatschen den ganzen Tag. Manchmal verliert man so ein bisschen den Faden.
Ja, vielen Dank, dass ihr reingehört habt.
Okay, bis dann. Ciao.
Schönen Abend noch.
Nee, du hast dann irgendwie erzählt,
ach so, der Typ, Meister
und der genau, Typ, der reinkommt genau und wissen richtig. Will, ob du das gelernt hast. Also ja. Mich würde so eine Frage heutzutage nicht mehr triggern, weil ich sehe auf der einen Seite den Typen, der einfach das als seine Referenz und seine Sicherheit braucht. Wie ich gerade sagte, Gott hab ihn selig, ich weiß nicht, was der sonst so braucht, um zu überleben. Und auf der anderen Seite sehe ich halt dich, der halt so deep drinsteckt, wie ich damals auch drinsteckte. Und da hat man halt auch einfach nur die Sicht von innen. Und man hält was auf sein Handwerk und natürlich möchte man sich jetzt nicht mal so richtig Lachs von der Leber weggesprochen, von irgendeiner Pappnase fragen lassen, ob man das denn auch kann, was man da macht. It is what it is. Es wird immer Leute geben, die dir begegnen und die sofort checken, dass da was geht. Da kann ich auch aus anderen Tätigkeiten dir 3 Bücher drüber schreiben, die teilweise mit Musik zu tun haben, aber teilweise auch nicht. Es wird immer Leute geben, die checken, was deine Qualitäten sind, die sich deine Referenzen angucken, die checken, dass du das schon eine Weile machst. Und es wird immer Leute geben, die skeptisch und so ein bisschen, ja, vielleicht nicht so gut gelaunt ankommen und dich erstmal abklopfen wollen. Ich glaube, du wirst bestätigen können, dass sich das in der Masse sehr in Grenzen hält. Ja, es gibt sicherlich andere Sachen, die einem auch auf die Nieren gehen, die ein bisschen häufiger vorkommen als der Typ, der dich jetzt nach deinem Ausbildungsberuf fragt.
Natürlich.
Und ich meine, im Grunde genommen stellt er damit ja auch die Frage, die wir gerade auch in den Raum gestellt und so ein bisschen gewälzt haben. Wie begegnet man dem Ganzen? Ich hätte kein Problem damit gehabt und habe auch immer noch kein Problem damit, für das, was ich mache und für das, womit ich mein Geld verdiene, einen Wisch zu haben. Bei mir ist es jetzt faktisch so, dass ich für gar nichts von dem, was ich wirklich mache, also nichts von dem, womit ich in meinem Leben bisher mein Geld verdient habe, hatte ich irgendwie von irgendwen mal offiziell zertifiziert bekommen. Ja, geht auch in Deutschland. Also, ich kenne genug Leute, die nennen das dann, ja, Überlebenskünstler und was machst du denn, wenn und so. Da lehne ich mich jetzt in der Corona-Phase mal zurück und sage, was machst du denn, wenn so ein Scheiß passiert? Ne? Also, wie gesagt, ist kein Plädoyer für irgendwas. So, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich mache das mit Hand und Fuß, ich mache das mit Ausbildung. Ich sage dir ganz ehrlich, es gab in meinem Leben auch eine Phase, wo ich am liebsten an eine Musikschule gegangen wäre und dann auch gerne raus aus Deutschland. Also USA sowieso, ne? Musikmecker Nummer 1, ob das jetzt Nashville gewesen wäre, LA oder sonst was. Oder wenigstens den Sprung nach Holland schaffen. So. Aber auch da war es wieder so, dass wenn ich alles zusammenrechne, Unterkunft, Studiengebühren, dies, das, Ananas, so, konnte ich mir einfach nicht leisten. Jetzt kann man sagen, doch, kannst du, nimmst einen Kredit auf und so weiter, und hast du nicht gesehen. Und so war ich nie ein Fan von. Ich bin bereit, Zeit und Geld zu investieren, um was zu erreichen, was ich sonst nicht erreichen würde. Aber im Bereich Bildung bin ich schon ein großer Verfechter dafür, das halt allen Gesellschaftsschichten zugänglich zu machen. Jetzt komme ich nur mal aus einer, wo man halt gucken musste, wo man bleibt. Deswegen rede ich dann so ein bisschen von intern. Und ja, da gibt es in vielen Bereichen noch ein Ungleichgewicht. Und Gott sei Dank, und das wollte ich aber noch abschließend zu der Story von meiner Seite aus sagen, kann man auch in Deutschland, man mag es kaum glauben, durch gute Arbeit und Persistence, sagen die Amis, was sagen wir denn in Deutschland? Also Beständigkeit sozusagen, einfach dabei zu bleiben und seiner Arbeit treu zu sein und sich wirklich einen Arsch aufzureißen, die Arbeit gut abzuliefern, kann man gute Arbeit abliefern und das macht dann auch die Runde. Und dann hast du auch Klienten und Kunden und was auch immer du machst, welchen Job auch immer du machst, mach ihn gut und reiß dir den Arsch auf und dann kommst du auch dahin. Also an alle, die jetzt Bock haben, irgendwie Gitarrenschrauber zu werden oder irgendwann vielleicht mal von Paul den Schlüssel in die Hand übergeben zu bekommen, keine Ahnung, wie lange du das machst, vielleicht machst du es ewig, vielleicht nicht. Man kann das machen, man kann das alles lernen, man muss halt nur schwer Bock drauf haben und ja, bereit sein, die Scheiße zu fressen, die man fressen muss, die einem begegnet, weil die ist auf jeden Fall zu Genüge da.
Ey, am Ende ist es natürlich auch so, das sage ich auch abschließend dazu, es ist ja auch immer eine Sache, wie dir jemand begegnet.
Total.
Mit dem, was er sagt. So, ne?
Total.
Ich habe natürlich kein Problem damit, wenn jemand mich interessiert, fragt, ob ich das kann oder nicht kann.
Genau.
Ob ich das gelernt habe.
Ja, ja. Man merkt, ob die Leute fragen, genau, ob sie jetzt
genau, nicht aus der Reserve locken wollen. Genau, ja. Wenn die mich jetzt abklopfen langsam, dann merke ich auch so, okay, kannst du machen, aber dann begegne ich dir jetzt auch langsam so.
Und dann verständlich.
Weil dann stelle ich dir auch offensichtliche Fragen, um dich so ein bisschen nicht doof dastehen zu lassen, aber um so ein bisschen mal dein, ne, ey, da oben das Oberstübchen anzuregen, komm, lass doch jetzt, entweder, du musst die gar nicht hier lassen, alles kein Problem, der Typ kam auch nie wieder, alles kein Problem, alles jemand anders hat die wahrscheinlich
alles gut.
Verhunzt, so, ne?
Mr. YouTube hat es dann gerichtet.
Genau, so, völlig in Ordnung, es ist einfach eine Sache, wie begegnest du jetzt der Person und so ein bisschen diesen Grundrespekt erstmal zu haben. Natürlich muss ich auch gestehen, dadurch, dass ich ja die An- und Abnahme halt alleine natürlich auch mache, so ist auch eine Sache, wie tief bist du jetzt gerade irgendwo drin,
mhm.
Und auf welchem Fuß erwischst du mich gerade? Eigentlich müsste ich manchmal ein Schild bei mir aufhängen, einfach so ein Stimmungsbarometer. So einfach so, oder während der Fahrt oder während des Schraubens bitte nicht mit dem, mit dem Typen sprechen.
Das, geht dann von links slightly bitchy, über regular bitchy bis extremely bitchy,
genau,
nach rechts so Anschlag ganz hoch. Und dann sind wir erst bei 10 und wie wir alle wissen, geht das Barometer ja bis 11.
Ja.
Und da wollt ihr aber mit dem Paul nicht hinkommen.
Nein.
Da wollt ihr einfach nicht hin.
Nein, die Phase habe ich ja hinter mir. Also der Typ, der mir damals einen auf die Schnauze hauen wollte, die Story, die bringe ich jetzt hier nicht, die muss ich mir für Marc aufsparen.
Normal.
Ne? Das ist, weil der da teilbar, aber die habe ich dir geschildert.
Ich kenne die Geschichte so ein bisschen und wenn jemand jemandem aufs Maul hauen will, dann ist eigentlich auch schon alles gesagt. Da muss man gar nicht tiefer ein. Also taucht da gerne dann späterer. Zu späteren Zeiten ein. Ich höre mir das dann auch gerne an, aber will dir jemand aufs Maul hauen wegen, ich meine, es geht um Gitarrenschreiben, weißt du? Also, weiß ich nicht, wenn dir eine Niere fehlt und du kriegst keine Spenderniere oder irgendein Scheiß läuft dabei oder so, ja, da kannst du dich mal echt aufregen, so, aber am Ende des Tages geht es hier um Gitarren und solange der Typ dir nicht irgendwie den Pickup verhunzt oder den Hals durchbricht oder so, keep calm, so.
Ey, man muss trotzdem sagen, es kann, den Zahn muss man euch auch mal ziehen da draußen. Es kann alles leider passieren.
Es kann
passieren. Also es ist halt so und das hört sich immer so an. Natürlich ist mir auch schon Shit passiert. Warum auch nicht? Gerade wo Routine drin ist. Da passiert manchmal das. Also das ist leider so, wo was passieren kann.
Autsch, ja.
Ne? Und da muss man dafür gerade stehen. Oder, das habe ich von meinem Opa halt immer gelernt, so, weil er ist ja Schreiner gewesen.
Was sagt Opa?
Der Opa hat immer gesagt, wenn er was verbockt hat, ja, dann musst du halt so wegmachen, dass der Kunde das nicht sieht.
Shoutout Pauls Opa.
Ey, so, ne? Und am Ende hat er auch wiederum recht gehabt. Also dem, ne?
Es geht ja beides. Du kannst, genau, ja, du kannst ja sowohl dem Kunden sagen, ey, hier ist echt ein Malheur passiert,
genau,
und ich bin schon, ich habe hier schon Vorschlag A, B, C, wie wir dem begegnen, genau, können. Ich glaube, darum geht's.
Es geht ein Vorschlag.
So.
Und nicht so hier, bitte.
Shit will happen, I promise. Und ich kann jedem da auch nur wärmstens empfehlen, kümmert euch darum, zu checken, wie ihr den Shit wieder ausbaden könnt, weil auch das gehört zu der Selbstständigkeit oder zu jedem Berufszweig dazu. Das wissen auch alle, die arbeiten. Shit can happen and will happen und dann kommt es auch wieder auf dich an. Und du bist halt da der Ein-Mann-Betrieb, auf den dann halt auch alle Last liegt. Und ja, es ist halt so. Ich meine, du hast den ganzen Ruhm, ne, und hast aber auch den ganzen Bullshit. Alles,
genau,
alles halt. Und ich weiß, ich gerade noch fragen wollte, ist, als wir bei Bullshit-Barometer oder Stimmungsbarometer waren, hast du denn feste Annahmezeiten und Zeiten, wo du nur schraubst oder bist du da am Schrauben und die Leute können reinkommen, wie es gerade passt?
Jetzt gerade ist, also
eigentlich... Also jetzt mal abgesehen von Corona-Zeiten, genau, das ist natürlich eh alles anders, aber wie,
nee, ist es generell? Prinzipiell ist das so, die Leute können reinkommen, wann geht.
Okay.
So, also ich habe halt dieses offene Werkstattprinzip, das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja.
Habe aber die Zeiten ja so angepasst, dass ich ja nur noch für die Kunden und Kundinnen von 11 bis 17 Uhr, dann auch das 11 bis 19 Uhr da bin.
Ja.
Bin aber da meistens schon irgendwie gegen 9 da, damit ich dann...
Verstehe.
Ne, entweder früher zumache und ich, ja, kann in Ruhe nochmal wegschaffen oder bin früher da und kann was vorbereiten.
Ich habe das genauso gemacht, also quasi auch notgedrungen, weil der Laden natürlich Öffnungszeiten hatte. Jetzt war die Werkstatt natürlich nicht direkt vorne drin, so wie bei dir, nehme ich an. Ich war zwar leider noch nicht da, aber wenn man in die Werkstatt eintritt, dann ist man in der Werkstatt. Da gibt es zwar noch einen Tresen,
aber, genau, aber du siehst dich, halt sofort, was passiert.
Genau, also ja, das war damals im Musikshop Axel natürlich etwas anders, weil die Werkstatt ganz früher noch im Keller war. Also man muss dann die Kellertreppe runtergehen, um da reinzukommen oder da überhaupt dran zu kommen. Und später dann war sie dann nach hinten verfrachtet sozusagen. Ist aus dem Keller nach oben gezogen, ebenerdig. Und der Laden ist nach hinten größer, als man von vorne denkt. Da ist quasi noch eine Einliegerwohnung hinten dran. Und einer der Räume war dann halt die Werkstatt. Also tatsächlich der hinterste Raum. So, dass wenn Kunden reinkamen, die auch gar keine Chance hatten, mal plötzlich in der Werkstatt zu stehen. Und dadurch, dass der Laden halt einfach erst spät aufgemacht hat, habe ich dann genau wie du jetzt auch einfach früher angefangen, um dann in Ruhe bestimmte Sachen zu machen, wo einfach halt auch scheiße ist, wenn ein Kunde gerade reinkommt, ja, genau, oder der Telefon klingelt. Da willst du dann auch einfach nicht gestört sein. Gut, das ist, ne? Das sind schon sehr, sehr starke Schrauberdetails oder so. Ich weiß nicht, ob deine Hörerschaft sich gerade schon denkt, so, ja, okay, dann geht doch arbeiten.
Nein, aber ey, mein Gott, ich finde das ja cool. Die Leute sollen ja auch reinkommen und oder machen Termine telefonisch aus. Jetzt gerade ist das eh so, kommt gerade eh keiner rein auf unbestimmte Zeit.
Ja.
Nimm die Sachen vorne an und fertig. Solange das noch geht, das kann sich auch alles wöchentlich ändern, das wird sich ja noch zeigen, aber egal. Und nee, ich habe ja auch so ein bisschen meine Routine auch da drin, dass mir viele Sachen egal sind. Also die können auch dann, wenn das gehen würde, auch manchmal vorne warten für Kleinigkeiten, nur wohl gesagt.
Logisch.
Wohl gemerkt, so, ne?
Ja.
Also echt nur Sachen, wo ich weiß, ey, das ist jetzt echt eine Kleinigkeit, mach.
Ja.
Weil dann kannst du das Ding direkt wieder mitnehmen, dann habe ich das weg.
Ja.
Ist gut, aber sonst bitte warten. Und ja, Punkt aus. So. Also ich mag das offene Werkstattprinzip, werde das aber jetzt auch nochmal ändern. Also werde mir so ein eine japanische oder spanische Wand vorm Tresen stellen.
Nice.
Ja, also
Shoji-Style.
Ja, genau, so ein bisschen wie beim Tätowierer.
Habe ich sogar mal angefangen, ein bisschen selber zu basteln.
Finde ich ganz geil. Ich packe die Theke nach vorne, der Kunde kriegt wirklich echt nur noch ein bisschen wie beim Amt, nur noch vorne echt so eine...
Ziehen Sie bitte den Theke?
Ja, so ein bisschen schon. Ja, ich brauche mehr Platz, das geht leider nicht anders.
Kann ich verstehen.
Und um mal so ein bisschen Private Space zu haben, dieses Ding dann da reinzustellen,
ja.
Für Sachen, wo man weiß, ey, jetzt gerade... Ne, bitte einfach nicht, muss nicht jeder
alles mitbekommen. So. Wenn Onkel Doktor gerade an meinen Füllungen rumbastelt, ja. So, dann bitte nicht der nächste Patient, der gerade reinkommt und sagt, ey, übrigens, ich habe hier auch noch meine Krone, die muss gleich auch noch und so. Nee, Alter, so. Also, weißt du, wenn du dein Buntstäbchen gerade da einsetzt und irgendwie an der letzten Ecke noch rumfallst, so, don't touch the man.
Genau. Oder du irgendwas Leim musst, weil eh mal einen Fix geben musst, bevor der Leim anzieht und sowas.
Ja.
Oder Sekundenkleber ist auch immer so eine...
Oh,
super Ding, so,
oh, herrlich, wo
ich jedes Mal auch dann denke, wenn ich eine Sattel einkleben muss,
ist
nichts weiter als 3 Punkte einfach irgendwie da drunter zu machen, nicht zu viel, nicht zu wenig,
aber
jedes Mal denke ich mir so, okay, konzentrier dich,
don't fuck it up,
weil das Zeug ist so unglaublich asozial, wenn der dann irgendwo anders hinläuft, so
don't
viel Spaß, die Grundkleber irgendwie so wegzubekommen, so, also ist...
Deswegen, liebe Zuhörer, die dann auch Kunden von Paul sind oder werden, hoffentlich bald, es gibt eine Menge Arbeiten, da hat man genau ein Try.
Genau.
Und du willst deinen Gitarrenschrauber nicht oh sagen hören, wenn er das gerade macht.
Genau.
Also ruf ihn an, wenn du Probleme hast, schilder deine Probleme kurz, knapp und freundlich. Der muss übrigens auch nicht hören, wo du mit der Gitarre schon überall warst.
Nee.
Der muss auch nicht hören, wo du die gekauft hast. Der muss auch nicht hören, dass deine Schwester die auch derbe cool findet. Und all dergleichen. Das ist alles super cool, dass das so ist. Und zu gegebener Zeit kann man das vielleicht auch mal irgendwie kurz, aber keep it short. Keep it short. Sagt der Mann, was zu tun ist. Er freut sich immer sehr drüber.
Better call Paul.
Better call Paul. Ich kenne die Hintergründe der Serie nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das inhaltlich bei dir im Zusammenhang steht. Aber ruf ihn an, sag ihm einfach kurz, knapp und freundlich, was der Deal ist. Bring ihm die Klampfe vorbei. Der macht einen tierischen Job. Bam.
Ey, natürlich, also jetzt gerade, wie gesagt, ist das ja eh kurz, weil keiner reinkommt so und ist ja nur annehmen und wieder rausgeben.
Logisch.
Ne, muss zu Hause checken.
Logisch.
Und ich gehöre natürlich auch zu den Menschen, klar lasse ich mich auch gerne totlabern, weil ich auch der, ja, ich bin der höfliche Mensch, der auch dann einfach sich dann anhört und natürlich dann immer sagt, ja, und man merkt dann schon immer so, wenn ich sage, okay, und wenn ich kürzere Antworten gebe, dann
kommt schon mal,
genau, dann ist so dieses Ding, ich muss noch mal anderes machen und ich sage erst, eigentlich schon viel zu spät, meistens immer so, ey, sorry, ich muss jetzt noch ein paar Sachen fertig machen.
Ja, kleiner Tipp, zieh mal nach Hamburg, dann gewöhnst du dich schnell ab.
Ist
dann,
so.
Dann laberst du dich nur noch tot, wenn Leute aus dem Pott dich besuchen kommen, findest kein Ende mehr. So ist einfach.
Jetzt alles kurz und knapp, ne?
Einfach nur auf den Punkt und so, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, das ist eine Sache, das ist A, eine Typussache. Es gibt Leute, die werden auf ewig Schnacker sein. Und dann gibt es auch andere Leute. Es gibt Leute, die schnacken nie. Es gibt Leute, die sind ewig still. Ich hatte einen Typen in der Schule, Name egal, der hat nie gesprochen. Nie. Nicht im Unterricht, nicht in der Pause, im Sportunterricht. Ich glaube, ich habe den zweimal lachen hören, that's it. Ich habe keine Ahnung, wie seine Stimme war. So, keine Ahnung, ob der eine hohe Stimme, tiefe Stimme, irgendwas hat. Der hat nie gesprochen.
Okay.
So, keinen Bock auf Kommunikation. Der war jetzt auch nicht irgendwie ein Sonderling oder so, oder ein Sonderfall. Der hat alles mitgemacht, der hat einfach nie gesprochen. Der hat auch sein Abi gemacht, alles cool. So, Punkt. Keine Ahnung. Und dann lernst du Leute kennen. Mit manchen setzt du dich an den Tisch und bist so, alles klar, was machst du? Bam, und plötzlich ist es 6 Uhr morgens und du denkst, ach du Scheiße, ich muss gleich raus. So,
ein ganzes Mittagessen an der Backe kleben. So,
so ist das. Und nochmal, so ich meine, wir quatschen jetzt seit gefühlt 8 Stunden. Ich habe schon leicht rauen Hals.
Habe ich auch.
Ich
habe dann auch gemerkt, weil wir haben ja schon so viel gequatscht heute. Aber ey, ich finde es cool, nach wie vor. Nee, ey, was soll ich dir sagen?
Can't stop, won't stop. Also mit den Kunden und so, ich weiß auch nicht, ich glaube, wir könnten wirklich ewig, einfach wirklich ewig, weil wir es beide gemacht haben und so, vielleicht können die Leute dem das alles, dem Ganzen ein bisschen was abgewinnen. Und wie gesagt, seid immer lieb zum Paul. Der ist lieb zu euch, der macht eure Sachen echt gut und don't disrespect sozusagen diese Art, dass man sich auch mal eine Story anhört und so. Manchmal... Wir haben gerade auch so ein bisschen, du hast vorhin, als wir den ersten Take gemacht haben, hast du noch die lustige Frage, glaube ich, gestellt, wie Potties denn in Hamburg wahrgenommen werden.
Ja, genau.
Und da habe ich tief Luft geholt und gedacht, okay, ich darf jetzt nichts sagen, was meine Hamburger Jungs und Mädels verärgert und gleichzeitig auch die Robot-Jungs und Mädels nicht verärgert. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal aufgreifen, aber ach, ich weiß auch nicht, man entwickelt sich da einfach. Du wirst, wenn du an einen Punkt kommst, wo du einfach merkst, ich habe jetzt wirklich keinen Bock mehr, dir zuzuhören, dann findest du auch, glaube ich, deine eigene Art, den Leuten da zu stecken. So, ich glaube, ich habe das für mich auf eine Art geschafft, in den Tätigkeiten, die ich jetzt hier mache. Mir hat da zum Beispiel sehr geholfen, dann aus Essen rauszukommen und aus der Tätigkeit, weil, ja, wie ich dir gerade auch schon sagte, wenn man da so tief drin steckt
und immer das Gleiche macht und immer, die Leute kommen ja auch immer mit den gleichen Storys. Ne? Mhm. Ich glaube, der Dom hatte das auch so geil erzählt in der letzten Folge, die ich mir vor ein paar Tagen auch angehört habe, die ich auch sehr dope fand. An der Stelle muss ich einmal ganz kurz einhaken. Big Shoutout an Dom Stamm. Digi, ich bin untröstlich. Ich habe keine Ahnung, falls du das hörst, ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, dass du mich mal nach Unterricht gefragt hast. Ich habe das gehört, also kurz, wer es nicht gehört hat, Dom Stamm, tierischer Typ, tierischer Gitarrist von Born From Pain, hat auch lange Zeit bei Madball gespielt und einfach all around great guy. Erzählte in der letzten Podcast-Folge, dass er mich damals auf Gitarrenunterricht angehauen hätte und dass ich ihn ein paar Mal versetzt habe und es dazu deswegen nicht dazu gekommen ist und er dann bei einem guten Buddy von mir dem H-Man Unterricht genommen hat, was auch super cool ist für beide und ich mich auch derbe freue. Aber ich habe null auf dem Zettel gehabt, dass ich den damals versetzt habe und Dom, es tut mir unendlich leid, mea culpa, wenn du Skype-Lessons willst, hit me up, Bro.
Ich mach einen guten Preis.
Ne?
Musst du aber was verdienen.
So, das nur so als kleiner Ausflug. Und was ich sagen wollte, ich glaube, wenn du irgendwann mal keinen Bock mehr hast, dir wirklich alles von den Kunden anzuhören, genau, weil Dom nämlich erzählte, dass er das irgendwann auch nicht mehr hören konnte im Laden. Typ kommt rein, hat ein Effektgerät in Panama bestellt und erzählt ihm jetzt erstmal, wie geil das war, als er das angeboxt hat und ein YouTube-Video davon gemacht hat. So, ey, ich freue mich derbe für dich, dass du ein schönes Erlebnis mit deinem neuen Effektgerät hattest. Hatte ich an Weihnachten auch. Keep it private. So, der Typ hat das millionenmal gehört und das ist oft so ein Ding, wo man den Leuten einerseits nicht böse sein kann. Das ist wie Leute, die in einer Band spielen, die dann entspannt genug sind, danach noch irgendwie an der Bar abzuhängen und dann kommen Leute, die beim Konzert waren und gehen dahin und sind natürlich vielleicht auch so ein bisschen starstruck oder überbegeistert und gehen dann ganz euphorisch zu dem Typen und sind so, ey, das war das geilste Konzert, was ich je gesehen habe und unglaublich, wie du Gitarre spielst und kennt wirklich jeder, der eine Zeit lang mal getourt ist. Ey, mega nice. Ist wirklich ein super schönes Kompliment. Freut mich total, dass du da was drin gefunden hast und dem was abgewinnen konntest. Ich meine, deswegen bin ich auch hier und spiele für Leute, ne? Damit die das irgendwie dope finden und das mit uns teilen. So. Aber wo du jetzt selber, in welchen Bands und so, und, weißt du, ich sitze hier gerade bei einem Post-Gig-Drink und ne? Also gibt es so ein Level, wo man einfach weiß, connecte mit den Leuten, aber muss es auch Grenzen geben. Und da findest du dann auch deinen Weg drin, glaube ich. Also ich habe das, wie gesagt, in den letzten Jahren doll gemacht, so bei bestimmten Sachen, wo ich einfach keinen Bock mehr habe, mir ein Gelaber anzuhören. Gar nicht böse gemeint, aber da ziehe ich mich dann auch anders aus der Affäre. Und meistens brauche ich da auch gar nicht so einen Satz für wie, ey, du hör mal, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mir dein Gelaber anzuhören. Kommt hin und wieder vielleicht auch mal vor in abgeschwächter Form, aber eigentlich ist das dann noch so ein bisschen durch die Art begründet. Man kann die Leute da auch so ein bisschen an die Hand nehmen. Das ist auch viel Psychologie in unserem Beruf, ne? muss man sagen, dass man die Leute immer und da auch immer die Geduld hat und die Fairness hat zu sehen, okay, das ist jetzt ein Typ, der kommt zu mir, für den ist das die Geschichte der Woche oder des Jahres, sein Baby bei mir abzugehen. Für mich ist das einer von 30 Typen, die ich heute behandeln muss.
Genau. So.
Und ein guter Arzt hat auch seinen guten Mittelweg, dem Patienten das Gefühl zu geben, jetzt ist you time, jetzt bin ich nur für dich da. Und wenn der Patient nach beschlossener Behandlung dem Arzt noch erzählen will, wie sein Urlaub war, dann sagt der Arzt dem, ey, das freut mich total für Sie, der nächste Patient wartet jetzt. Ja. Und Sie müssen jetzt leider die Praxis verlassen.
Du kannst dich ja charmant aus der Affäre einfach ziehen, das geht ja alles so. Ne? Du kannst natürlich auch nur sagen, ey, was war das, verpiss dich, jetzt hat keinen Bock mehr auf
mich. Würdest du nicht machen, habe ich auch nie gemacht. Und deswegen, das ist eigentlich eine Debatte, die muss man, glaube ich, so ein bisschen mit sich selber ausmachen, klar, weil du kannst die Leute auch nicht verändern. Auf der anderen Seite kannst du natürlich mit deinem Stammkunden, Stammkunden, sage ich jetzt einfach mal.
Kundenstamm ist ja das.
Nein, ich meine deine Stammkunden. Mhm. Deinen Stammkundenstamm. Schönes. Doch, dein Stammkundenstamm. Den kannst du natürlich schon so ein bisschen, mit dem kannst du eine gute Beziehung haben. Ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass du den irgendwie lenken kannst oder erziehen musst. Man muss die Leute nicht erziehen. Das ist Quatsch. Das sind alles erwachsene Menschen. Aber du kannst mit denen halt eine gute, und da wirst du jetzt auch schon profitieren von, nehme ich an. Deine Stammkunden wissen, wie du so tickst und wissen auch, ey, hier, guck mal, hier ist mein Ding, hier ist mein Job. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der Ausschläge hat und mehr labert als der nächste. Aber du findest deinen Weg. Also ich glaube daran und ich glaube,
Ich mache mir so eine Stoppuhr dahin, wo man draufhauen kann, wie beim Schach. So, und dann ist dann, man hat am Tag immer insgesamt nur eine halbe Stunde Kundenlaberzeit.
Ja.
So, und dann, wenn jemand anfängt, dann haue ich da drauf. Und am Ende wird er einfach irgendwann, da hat einfach die nächste Person, die kommt, Pech gehabt, wenn nichts mehr auf der Uhr ist. So,
ja.
Ist einfach alles aufgebraucht. Kontingent ist erschöpft.
You and me, boom, sage ich da nur. Ich hatte ja, wer zum Beispiel die Chappelle-Show noch kennt und die vielleicht ein bisschen intensiver geguckt hat, wie ich damals, der kennt vielleicht noch den Wrap-It-Up-Button. Das ist einfach ein riesengroßer roter Button, wie dieser Buzzer-Button, den Raab eine Zeit lang hatte. Da drückst du drauf, da kommt eine riesen Fanfare raus und dabei sagst du, wrap it up! Und dabei einfach Tröten-Design, so, weißt du, im Hintergrund so. Und wer weiß ich nicht, erstes Date-Szene aus der Chappelle-Show, Typ sitzt da. Oder nee, Typin, ich weiß nicht, einer, also die haben ihr erstes Date und einer von den beiden kommt nicht, labert einfach und findet keinen Punkt und Komma, bis der andere einfach auf diesen scheiß Wrap-It-Up-Button drückt. So. Und ich fand das schon immer geil und die Vorstellung, wenn Kunden einfach vor mir stehen und du so im Hinterkopf wegdriftest und die Palmeninsel irgendwie siehst.
Genau, Fahrstuhlmusik schon.
Fahrstuhlmusik hörst, die Ukulele im Hintergrund leise vor sich hingezupft wird und du einfach nur denkst, Digga, Wrap-It-Up.
Yeah.
So. Shall we wrap it up? Gibt es noch andere Themen? Also, sorry, dass ich jetzt mal so Blutgrätsche mache, aber wissen wir, also.
Ey, das ganze Thema, wir haben auch, wir sind jetzt bei einer Stunde.
Okay, dann Halbzeit ungefähr.
Halbzeit oder? Haben wir, können ja auch eine kurze Pinkelpause machen.
Also, machen. Ich muss nicht, aber wenn du Bock auf einen Break hast, now's the time. Was soll ich sagen?
Ich überlege, kann ich noch ein bisschen?
Wir können einfach weitermachen, gleich eine Pause.
Also, ey, gerne, wir sind froh. Mach mal.
Dann hast du ein Thema? Willst du irgendwie. Ich will jetzt hier nicht den Gestalter mimen, so.
Boah, mach doch mal selber. Doch, wir müssen ein bisschen, ich sag mal.
Ja,
also, haben wir natürlich auch schon ein bisschen, ne?
Bisschen, aber was, geht auch noch mehr.
Was sagst du zu der These? Einstellungsvoraussetzung, Musikshop Axel, ist eine N4 zu haben.
Habe ich tatsächlich jetzt akustisch nur halb verstanden. Was ist mit N4?
Einstellungsvoraussetzung im Musikshop Axel.
Ist eine N4 zu besitzen? Ja. Okay, wollen wir kurz einmal das Szenario spinnen, damit alle wirklich mit ein. Okay, also der Gitarrenhersteller Washburn, vielen wahrscheinlich gut bekannt, Modell N4, Signature-Modell von Nunu Bettencourt, seinerzeit Gitarrist von Extreme gewesen. Gibt's die eigentlich noch?
Ja, gibt's noch.
Wieder? Okay, Extreme.
Ich bring aber halt
ein Album wieder raus. 90s, also late 80s, early to mid 90s Super Rock Band. Für alle Fans und auch für alle, die es nicht sind. Ich weiß nicht, wie viele Generationen von Schülern und von Musik- und Gitarrenliebhabern den Musikshop Axel betreten haben und von Extreme eigentlich nur More Than Words kannten. Genau. So eine Hit-Single, so eine Schmonzette, die aber auch echt ein geiler Song ist.
Wie Mr. Biggs to be with you.
Genau so ist es. Generation von ersten Knutschereien und Fummeleien wurden zu diesem Song irgendwie, also wirklich einfach unglaublich.
Heartbreaking.
Also Extreme, Nunu Bettencourt, Washburn, N4. Ist eine ganz besonders geile Gitarre, die sowohl der Paul in einer Variante besitzt, als auch ich, muss ich sagen, sogar mal zweifach besessen habe, mittlerweile nur noch eine, dafür aber drei Korpi dafür habe.
Man muss die ja wechseln ab
und zu. Nee, mittlerweile zwei, ich habe einen verkauft. Genau, ab und zu muss man auch mal Korpus wechseln.
Genau, ist ganz wichtig, an euch, alle 2 bis 3 Jahre.
An euch kleinen Gitarrentuner da draußen, ihr wechselt Pickups.
wir wechseln
Korpi.
Genau.
Ciao. Genau, und also der Move ist, dass einfach, glaube ich, jeder, der den Musikshop jemals, wer im Musikshop Axel jemals gearbeitet hat, kennt safe Nunu Bettencourt und das ganze Gequatsche drumherum, was auch zu Recht ein großes Gequatsche ist. Also wie geil der Typ ist und wie cool der spielt und all das. Also ist auf jeden Fall zu Recht ein absoluter Gitarrengott. Und ja, viele Leute, die im Laden arbeiten, haben eine Washburn N4 besessen. Einstellungsvoraussetzung würde ich sagen, nö, weil zum Beispiel der H-Man, also der Dominik, einer der Dominiks, der lange Zeit im Musikshop Axel gearbeitet hat, glaube ich, nie eine N4 gespielt.
Echt
hat.
Nicht?
Und die, glaube ich, auch gar nicht so geil fand. H-Man, sag mal Bescheid, lass dich mal einladen von Paul und erzähl mal, wie du Washburn N4 so findest. Es ist eine gnadenlos geile Gitarre und viele im Musikshop Axel haben sie gespielt. Der Lars natürlich als über Nunu Bettencourt Fan und einfach Number One Fan. Ich glaube, es gibt keinen größeren Nunu Fan als den Lars. Und auch, muss man sagen, kaum jemanden, der so authentisch Nunu Licks spielen kann.
Ja, das stimmt.
Also ich habe neulich in der Story von dir gesehen, du hast den Nunu Bumblebee Flight gespielt und habe mich daran erinnert, wie ich damals noch schön mit dem Delay zu Hause das Ding rauf und runter geschreddert habe. Und es ist wirklich eine schöne Etüde. Also wer noch heutzutage Bock hat, auf der E-Gitarre zu shredden und Paganini-Arpeggien sweepen möchte und so weiter, nehmt euch mal von Nunu Bettencourt den Bumblebee Flight vor. Ja. Wir kennen natürlich alle den Hummelflug.
Genau,
ne?
Intro von He-Man, Woman Hater.
Genau, der Bumblebee Flight von Nunu ist ein Intro von der Nummer He-Man, Woman Hater vom Album Pornograffiti. Jetzt wird's richtig deep. Pornograffiti 2. Gab nur ein Pornograffiti-Album, aber egal. Und das ist einfach eine wahnsinnig geile Gitarrenabhudelnummer, muss man natürlich ein bisschen drauf stehen. Und eine sehr, sehr gute Etüde, weil die rhythmisch sehr ausgefuchst ist und einfach
wie das halt damals so üblich war, das ganze Griffbrett hoch und runter und die wildesten Arpeggien und chromatischen Läufe und da ist wirklich alles drin, was das Shredder-Herz begehrt.
Das Album ist eigentlich nahezu unspielbar, muss man fast sagen.
Natürlich
kann man das spielen, aber so mit so einer Nuno-Attitüde, genau, so tief zu hängen noch zu haben, so, ne?
Und ist einfach nicht Wahnsinn. Von dieser Welt. Also ja, wir haben den natürlich beide auch ein paar Mal live gesehen. Der Typ ist einfach...
Ich habe ihn getroffen, ja.
Noch, du hast ihn getroffen. ich habe da auch meine Story, aber egal, die muss jetzt gar nicht und so. Ja, ein krasser Gitarrist und dieses Gitarrenmodell ist einfach eins, was sowohl ich als auch du, als auch der Lars und sicherlich auch noch ein paar andere im Musikshop Axel sehr, sehr gefeiert haben und auch immer noch sehr, sehr feiern. Ich habe über die letzten Jahre, haben wir gerade auch schon ein bisschen drüber gesprochen, nicht besonders viel Gitarre gespielt, weil ich mich musikalisch ein bisschen anderen Sachen gewidmet habe. Und habe aber das Gitarrespielen so ein bisschen reanimiert und aus dem bisschen reanimieren ist dann wieder full on, okay, ich bin echt krass mit der Gitarre am Start und kann auch noch, also mir hat zum Beispiel eine lange Pause beim Gitarrespielen echt wahnsinnig gut getan, an alle, die vielleicht gerade da draußen sitzen und heftig viel Gitarre üben und sich fragen, warum werde ich nicht schneller, warum kann ich das immer noch nicht spielen, warum dies, warum das, warum Ananas. A, es ist ein langer Weg. Es gibt Leute mit viel Talent, die mit 5 Jahren angefangen haben zu üben, die sind mit 15 fertig, die spielen uns alle die Butter vom Brot, da kann man nichts machen. Und für alle anderen Normalsterblichen, keep at it und keep steady und macht 5 Minuten am Tag sind geiler als 50 Minuten einmal in der Woche, so die üblichen Sachen. Ja, und dann als Gitarrenschreiber begegnet man Nuno Bettencourt und ist geflasht von der Art, wie der Songs schreibt und dann aber auch ungefähr in jedem Takt irgendwie 12.000 Noten unterbringt, ohne dass es zu voll klingt. Also es ist immer sehr musikalisch, großer Queen-Fan.
Ist er ja auch. Brian May, ne?
Brian May war ja auch in der Folge mit Dom ein großes Thema. So. Also es ist einfach eine all-around great Band, die einfach Songwriting gecheckt hat und er als Gitarrengott auch einfach alles gerafft hat, was man raffen kann. Ein würdiger Eddie Van Halen Nachfolger, ohne dass ich jetzt sagen will, dass er der nächste Eddie Van Halen ist. Den gibt's nämlich nicht.
Da muss ich nur noch zitieren sogar, das habe ich mal in irgendeinem Interview gelesen. Der hat Eddie mal irgendwann getroffen.
Ja.
Ich glaube erstmalig oder sowas.
Ja.
Und dann, das war auf irgendeiner Tour von Van Halen sogar noch. Und dann hat Nuno Bettencourt die über das ganze Rack von Eddie gespielt, so, ne? Mit den ganzen Einstellungen und so weiter.
Lass mich raten, es klang scheiße und nicht wie Eddie Van Halen.
Genau. Also Nuno hat selber gesagt, er war komplett enttäuscht.
Ja.
Ne? So, und er hat dann das gespielt, glaube ich, was so Van Halen am nächsten kam, da war das Solo von Get the Funk Out so.
Naja.
Ne? Und er war einfach, das hat sich so eine Kacke angehört. So, ne? Und da ist ihm aufgefallen, ey, das ist einfach. Es geht nicht. Du kannst so einen Typen nicht kopieren. Du bist einfach...
It's all in the fingers,
kids. Genau.
It's all in the fingers. Also auch, ich meine, weiß nicht, kann man an der Stelle vielleicht auch mal einwerfen, wo wir jetzt gerade schon bei Gitarrenmodellen sind. Also Washburn N4, ich habe dann, als ich wieder angefangen habe, mehr Gitarre zu spielen, erstmal meine schöne alte Strat wieder rausgeholt, die auch immer noch irgendwie so ein Referenzinstrument für mich ist. Also die Strat an sich ist ein Referenzinstrument, einfach weil sie einen sehr distinktiven eigenen Ton hat, der auch einfach zu meiner Mucke passt, die ich gerade mache und zu meiner Spielart einfach cool passt und ich den Sound einfach liebe. Und dann gibt es natürlich noch die Les Paul-Welt und tausend andere Welten. Es gibt Heavy-Gitarren, es gibt Gitarren mit aktiven Tonabnehmern, es gibt Vintage-Gitarren, es gibt dann Elektro Düsenberg, tausende von Namen. Weiß ich nicht, warum mir die beiden jetzt eingefallen sind, einfach weil ich noch nach einer Bauart gesucht habe, die nicht Heavy, nicht Strat, nicht Les Paul und nicht Tele ist. Und dann gibt es die N4, die irgendwie...
Haptisch sehr viel Strat natürlich.
Ja, also ich sag mal so, wir pendeln ja auch beide in diesen Welten zwischen amtlichen, coolen, Vintage-artigen Instrumenten mit Single-Coils und so. Also gerade im Strat-Bereich bist du jetzt auch nicht verlegen, mal eine coole Strat in die Hand zu nehmen, einen Halston dann immer anzuschmeißen und ein bisschen abzuhendrixen. Ja. Und dann gibt's die Welt der Heizer-Gitarren. Ich zum Beispiel bin, ich besitze eine Ibanez, Ibanez-Gitarre?
Die muss ich doch mitnehmen.
Ne? Paul mag sie vielleicht ganz gerne. Eigentlich, also man kann sogar fast sagen, das ist eine Gitarre, da steht Pauls Name drauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Gitarre ist sehr schön, weil die sich unfassbar komfortabel bespielen lässt. Die hat Jumbo Frets, die hat eine Fixed Bridge, die hat Volume Poti weiter weg als bei einer Strat. Man kommt also beim Speedpicken und beim Sweepen nicht immer so ätzend an den Schalter und an das Poti. Und die ist einfach für Jungs und Mädels mit großen Händen einfach super. Und ich habe große Hände, ich glaube, du auch, ne?
So. Nee, relativ klein sogar.
Okay, ja. Ist aber auch für Pauls Hände super geeignet und auch für alle anderen. Und die spielt sich mega geil und ist halt so ein richtiges japanisches Rennbrötchen. Also da im flachen Hals gibt's nicht.
Mehr Komfort beim Spielen gibt es auch nicht. Die ist ultra leicht, die ist ultra resonant und die hat auch was Schönes, Holziges. Also das ist jetzt nicht so eine tote, sorry an alle Heavies, aber das ist jetzt nicht so eine tote irgendwas mit EMGs drin, wo die Gitarre an sich, sorry nochmal an alle Heavies, aber wo die Gitarre an sich jetzt vielleicht gar nicht so viel am Sound macht.
Eieiei.
Und die Pickups, ich weiß, ich bin auf sehr, sehr dünnem Eis gerade. Sorry an alle Heavies.
Hab EMG
ich
schon spielt doch heutzutage gar nicht
mehr. Ist das so?
Fishman haben die fast abgelöst mit den Florence.
Nicht dein Ernst.
Also ich habe die auch mittlerweile in einer Pfanne verbaut.
Aber Zach White spielt nur EMG.
Ja klar.
Okay, cool.
Aber trotzdem ist Fishman mittlerweile, also viele EMG-Endorser haben echt gesagt so, ey, Fishman, da sind wir.
Okay, dann bin ich jetzt der grumpy old man, der sagt, aktive Pickups, alles scheiße, alles trotz. Nein, ist natürlich herber Quatsch. Es gibt natürlich einen Sound, da brauchst du halt so eine Geige für. Ne? Da brauchst du aktive Pickups, da brauchst du irgendwie, weiß nicht, was spielen die denn gerne? ESP?
Klar, ESP, aber selbst auch Ibanez, auch die ganzen Fan-Friendly-Dinger heutzutage,
ja.
Haben ja auch entweder aktive Pickups schon on board mittlerweile drin.
Ja.
Jackson hast du auch.
Okay.
Also das ist ja immer noch so Heavy-Bereich.
Okay, also hier geht es halt darum, einfach einen ultra fetten, super verzerrten, super komprimierten Sound zu haben. Der, darf man das wenigstens sagen, jetzt sich nicht unbedingt dadurch auszeichnet, besonders dynamisch zu sein?
Ja, also man muss ja auch sagen, dass die, bis auf die Fishman mal ausgenommen, weil die nochmal eine andere Voicing-Funktion haben,
ja,
dass die Clean auch noch echt cool klingen.
Ja.
Das können aber die wenigsten EMGs, ein 81, 85 Clean ist immer so sehr gewöhnungsbedürftig.
Da sind wir bei einem super Thema, Clean Sound nämlich. Ne? Weil also ich habe da natürlich meine Vorstellungen von und die sind definitiv Strat, Halstonabnehmer oder Zwischenposition, ein Fender, cleaner Fender-Amp, den ich gerade auch als meinen Main-Amp spiele. Ich habe alles an Amp-Equipment verkauft, was ich jemals besessen habe, inklusive 19-Zoll-Schweinereien, 100-Watt-Röhrenmonstern, 4-12er-Boxen, alles rausgehauen. Ich konnte es nicht mehr sehen, es stand Ewigkeiten unbenutzt rum und spiele jetzt hauptsächlich und auch nur über einen Fender Vibro-Champ. 73er Baujahr, kleiner 7-Watt-Verstärker, hat zwar zwei Inputs, also High und Low Gain. High und Low Gain klingt so witzig für so ein Amp, aber halt mit hoher Empfindlichkeit und etwas weniger Empfindlichkeit und halt eine kleine Zweiband-EQ. Hat er einen Mittenregler? Nee, hat er nicht. Und ein gnadenlos geiles Vibrato drin. Klingt als Kombo furchtbar, weil ein 8-Zoll-Speaker drin ist, aber der Vorbesitzer hatte schon einen externen Speaker-Ausgang dran gemacht und ich habe das Ding an einer 1-12er dran. Clean as fuck.
Ja.
Und jetzt nicht irgendwie clean, kann man jetzt vielleicht hier im Gitarren-Nerd-Fachtalk vielleicht mal anbringen. Es gibt halt so einen dynamischen Clean-Sound, wer Hendrix, Stevie Ray und Konsorten vielleicht mag, da ist es natürlich schon angecrunched und da werden auch Marshalls benutzt. Ich weiß nicht, Mark Knopfler wird gerne genannt für gute Clean-Sounds. Ist jetzt nicht so mein Dude, aber hier geht es darum, wirklich einen coolen, dynamischen Clean-Sound zu haben. Schwierig da Worte zu finden, die das beschreiben, aber Leute sagen zum Beispiel sowas wie, das klingt perlig. Das klingt hölzern, das klingt direkt, auf jeden Fall dynamisch. Das bedeutet, wenn ich die Saite leicht anschlage, dann höre ich auch nur einen sehr cleanen, seichten Sound. Und wenn ich doll reinhaue, dann kommt zwar ein bisschen mehr, nicht nur ein bisschen mehr, sondern viel mehr. Also die Lautstärke nimmt zu und der Sound springt mich an, aber es verzerrt halt noch nicht.
Nee.
So, und weder Crunch noch High Gain. So. Und ein Heavy hat halt einfach ganz andere Ansprüche, sowohl an einen Verzerrt-Sound, den ich zum Beispiel gerade vielleicht durch einen Tube Screamer generiere, also eine Zerre, die schon ordentlich ist, aber die noch nicht mal für Oldschool Metallica reichen würde. Und der Heavy braucht halt einfach eine Zerre, die bis nach Bagdad geht. So. Und wenn der dafür halt eine Jackson oder eine ESP mit aktiven Tonabnehmern braucht, der für mich Nachteil an so einer Geschichte ist dann zum Beispiel, dass der Clean Sound auch eher undynamisch und etwas klinisch und etwas, wie soll ich sagen, also Hater würden sagen, charakterlos ist. So, und weiß ich nicht, brauchen Heavys Clean Sound. Vielleicht mal für eine Zwischenpassage, wo so ein bisschen Clean spielen, Choruspedale anmachen, ein bisschen Delay dazu oder so.
Zwischenposition fertig.
Und dann ist gut. Und wenn das für die Musik passt und die Stimmung richtig abdeckt, dann gibt es auch für mich keine Diskussion zwischen, was ist jetzt ein besserer Clean Sound. Also whatever floats the boat sozusagen. Ne? Wenn der Sound passt und die Musik dadurch gut gespielt wird, alles super. So. Und um da nochmal drauf zurückzukommen, die N4 zum Beispiel, die hat halt diese Fatness, die eine Les Paul hat, ohne wie eine Les Paul zu klingen. Und die klingt für diese ganzen modernen Gitarren, die auch super ergonomisch liegen, aber sich nicht wie so ein super modernes japanisches Rennbrötchen anfühlen, sondern immer noch ein bisschen hölzerner, ehrlicher, direkter. Die ist unheimlich Die liegt saugut in der Hand. Es gibt keinen Hals, der so geil ist wie dieser. Dann gibt es noch diesen Stevens Extended Cutaway. Also der Hals ist auch in hohen Lagen extrem gut bespielbar. Ja. Und die hat halt zwei Humbucker. Ich habe mir am Hals noch einen angebaut, der splitbar ist. Da habt ihr auch mit tausenden Pickups rumexperimentiert. Von, keine Ahnung, P-Rails, wem das was sagt, dir wahrscheinlich schon.
Verdanken, klar.
Genau, also ein P90 mit einem halben Hot Rails noch dabei, bis hin zu einem, SH4, der da normalerweise, Quatsch, ein 1er ist da drin, ne?
Da ist ein SH1 und der Bill Lawrence unten
am Steg. Bill Lawrence am Steg und genau, und ich habe mir den SH1 dann in das, also der ist von Haus aus nicht splitbar, der da drin ist, und ich habe mir den dann splitbar eingebaut, weil die Traumvorstellung, und da wird der Lars auch, falls er das hört, sehr gut mitfühlen können. Die Traumvorstellung war immer, eine N4 zu haben, die am Hals und dann immer klingt wie eine Strat. So. Und wenn ich diese Gitarre habe, dann bin ich am Ende der Reise. So. Wie kriege ich das hin? Und irgendwann habe ich dann gesehen, es gibt sogar eine N6.
Ja, es gibt, ja, die, also da habe ich ein Auge drauf geworfen.
Die HSS-Bestückung?
Ja, genau, die gibt es bei Reverb teilweise.
Ja.
Mit einem, so einem goldenen Pickard.
Furchtbar. Alter, die Form die, und die...
Alter, also die...
Sag mal, wie findest du die?
Hammer.
Nicht dein Ernst?
Hammer. Floyd... Auch Gold,
Goldhardware,
Maple Neck.
Im Ernst?
Ja,
das ist dieses zackige.
Es ist eine andere Ära. Das ist die Drummer Gods Ära gewesen. Es ist nicht mehr extrem.
Ey, sorry, aber ich fühle Drummer Gods Ära richtig doll. Aber diese Gitarre, sorry, Alter. Nee. Also, ich habe im Vorfeld überlegt, wenn der Paul mich irgendwas fragt, zu einer Gitarre, zu einer Musikrichtung, zu einem Typen, zu einem Laden, zu irgendwas, ich werde auf gar keinen Fall so eine dumme Hater-Antwort geben, die einfach sagt: Nee, das geht gar nicht klar und bla 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 bla. And here I am, Alter. Wirklich?
Ich finde die Hammer. Also die ist mir ein bisschen zu teuer, weil das ist halt eine absolute Fangitarre auch wiederum. Der Typ will irgendwie 3,5 für die haben oder so.
Mm.
Nee, gerade nicht. Aber ne, Vogel-Ahorn, Maple Neck, so richtig wow.
Wie war das? Vogelbärchen-Ahorn?
Vogelbärchen-Ahorn. Ja, da kam irgend so ein Typ damals rein und also wir sind so ein richtig praller Typ. Vogelbärchen-Ahorn.
Super. Großartig.
Ich würde auch gerne nochmal eine Sonderfolge machen mit den geilsten Begriffen, die man einfach nur falsch sagt.
Wir können heute anfangen, Alter. Also ich hab einen ganzen Sack davon mit dabei. Also kannst du gerne
haben. Du könntest da gerne durchspielen.
Ja, also die N6, um das Thema mal eben vielleicht sogar so ein bisschen, weiß nicht, abschließen, aber weiterzuführen. Das ist also diese gleiche Gitarre von der Bauart her, nur mit einem Humbucker in der Stegposition und zwei Single Coils, sodass man jetzt denken würde, okay, wenn ich auf den Hals Humbucker schalte, dann ist da ein Single Coil drin, dann klingt der wie eine Strat. Ich garantiere dir, hands down, ohne dass ich die jemals gespielt habe, die wird nicht wie eine Strat klingen. Nein. So, deswegen ist für mich zum Beispiel jetzt auch die Reise an dem Punkt beendet. Ich habe meine N4, ich hatte eine Zeit lang zwei. Eine davon ist an einen guten Freund gegangen, das heißt, die ist immer noch in der Familie. Ich kann die jederzeit spielen, alles gut. Der passt auch, also der passt besser auf die auf als ich. Von daher ist alles super. Und die ich jetzt habe, ist einfach gerade meine Main-Gitarre. Wenn ich Sachen einspiele, mache ich es immer abhängig davon, was der Song gerade braucht. Kann sein, dass ich die Strat nehme, die Paula nehme, die N4. Oder eine von den anderen.
Ganz cool, dann muss ich jetzt einhaken. Also, ne? N4, also Washburn N4.
Ja.
Les Paul Custom.
Wo sind wir gerade?
Bei deinen Gitarren, die du hast.
Oh Gott, okay.
So.
Rundown.
Les Paul Custom von 77.
Du, krass, wieso hast du das auf dem Zettel?
Tja.
Okay, Paul.
Ich bin gut vorbereitet.
Paul kennt meine Gitarre und macht mir gerade ein bisschen Angst, weil ich meine, ist klar, dass man so grob weiß, was man da hat, weil wir natürlich unsere Fables auch kennen und ich weiß auch, dass du eine Sir hast und ich weiß auch, dass du mal eine Tyler Ruster Schmier hattest.
Jo.
Und all das. Aber
auch trotzdem, Gilbert hatte ich auch mal gehabt.
Gilbert hatte ich genau. Weiße?
Nee, da hatte ich die PGM 500 in Red Sparkle, Gold Hardware, cremefarbene F-Holes.
Hab ich live nie mitbekommen.
Gibt es ein paar Fotos auch von?
Mag sein, aber damit habe ich dich live nie gesehen. Ich erinnere mich damals als Kiddy mit der Epiphone Les Paul Sunday Standard. Das habe ich dir gerade auch direkt gesagt,
als du
gesagt hast, ne, wusste ich noch genau. Und dann habe ich dich eigentlich erst wieder so richtig wahrgenommen, als du, hast du eine Sir Modern mit so einem dunklen Top?
Ja, genau. Ich hatte ja mal diese Pink Purple Black Drip gehabt von Sir, meine erste.
Pink Purple
Black Drip?
Black Drip, nice Drip, Alter.
Ziemlich cool. mit Roasted Maple Neck, die habe ich verkauft.
Wie ist Roasted Maple? Ist das geil?
Ich finde es cool, ja.
Okay.
Also man muss jetzt da fairerweise sagen, das wird ja durch Sir nochmal so richtig, wurde das ja viel gehypt.
Ja,
Music Man hat es vorher auch schon gemacht.
Ich weiß, ich bin gerade viel im Netz unterwegs und gucke nach miesen Gitarren, die man sich noch so kaufen könnte. Reine Träumerei im Moment, aber und sehe halt derbe viel Roasted Maple Neck.
Also,
und
denkst so, da gehen natürlich aber auch, muss man sagen, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Warte. Dass der Pegel manchmal dann ist normal.
Ah, weißt du warum?
Nee, alles cool.
Ich habe den Paul gerade einmal kurz aus dem Konzept gebracht, weil ich auf die Recording-Software geguckt habe und als alter Recording-Spacko dachte ich direkt so, ey, hier stimmt was
nicht. Nee, aber nicht mehr auf. Ich weiß nicht warum, aber jetzt zeichne ich auf.
Alles
aber
klar, cool. Ja, alles klar, dann ist alles fein.
Nee, aber wollte ich sagen, Roasted Maple gave so ein bisschen ja die, also wenn jetzt ein anderer Typen fragt, sagt, nee, ist totes Holz, ist komplett kaputt getrocknet und.
Aber die haben
auch echt,
das ist wirklich.
Also es wird wirklich gebacken. Also die, dass einmal komplett wirklich die Feuchtigkeit so weit rausgezogen wird, fertig.
Das war's. Fühlst du das, wenn du das in der Hand hast?
Also siehst es natürlich auch.
Logisch, aber fühlst, also spürst du das? Hast du ein anderes Handgefühl?
Nee, also ich muss sagen, ich hab's nicht, weil letztendlich finde ich, das ist ja dann am Ende die Oberflächenbehandlung, wie du jetzt das Holz quasi versiegelst oder nicht versiegelst.
Also ich rede jetzt mal davon, dass der Hals vielleicht maximal geölt ist. Jetzt nicht,
natürlich,
wenn da 2 Kilo Lack drauf ist, dann ist es egal.
So, ne? Ich habe sowohl ja die Sir... das lässt sich vergleichen mit der Tyler Rastaschmer, die ich nämlich hatte.
Ja.
Weil die hat so einen normalen Maple Neck gehabt, was überhaupt nicht roasted war.
Mhm.
Ich habe es nicht wirklich gespürt, muss ich sagen. Weil der war auch nur leicht geölt. Haptisch fand ich das sehr ähnlich.
Okay.
So. Sir bietet auch mittlerweile auch Roasted Buddies auch an. So, ne? Also für die Leute, die super trocken haben wollen.
Also, da fällt mir jetzt so ein bisschen ein kleiner Insider von uns hier zu Hause ein, Smoky Dinkle Neck.
Okay.
Triggert das irgendwas bei dir?
Nee, gar nicht.
Okay, also das, der Aufhänger ist so ein bisschen die... die ganze Burger-slash-Foodtruck-Entwicklung, die man gerne mal in Städten wie Berlin und Hamburg etwas anders mitbekommt als vielleicht an anderen Orten. Und da werden die wildesten Kreationen gemacht. Wir könnten jetzt fast einen Vegan-Talk aufmachen, weil, weiß ich nicht, will ich das jetzt wirklich? Nee, will ich nicht. Egal, ich bleib mal beim Joke. Es werden Burger-Varianten, so viele Burger-Varianten gibt es gar nicht. Und dann ist so, sagen wir mal, die aktuelle Vegan-Community, wenn es sowas gibt, wenn man das so sagen darf. Und ich bin weder Sympathisant noch Hater, sondern eher so einer, der das schon ganz lange auf dem Zettel hat und sich da einfach bedeckt hält. Und da gibt es dann halt Soßen und Burger-Kreationen, die lesen sich halt, sorry für den absolut überstrapazierten Begriff, aber wie die letzte Hipster-Scheiße, Speisekarte, wo du so denkst, Leute, es ist ein Burger.
Ja.
Weißt du, so
Keep it
cool.
Mach bitte noch Käse.
Mach ein paar Varianten, das ist alles cool und auch experimentieren, alles super. Und eine Variante davon ist halt irgendwie irgendeine Smoky Dinkel Barbecue Soße. Irgendein Scheiß. Und mein Roomie hat das hier mal gepickt. Und seitdem ist halt, wenn irgendein Ding, was es draußen gibt, was es standardmäßig gibt, was gut ist, was erprobt ist, was alle Welt glücklich macht, und jetzt gibt es die Smoky-Dinkel-Variante davon. Und daran hat mich dieses Roasted Maple-Ding so ein bisschen erinnert. Ja, probiere ich vielleicht mal aus. Wie schön ich dem Rundown meiner Gitarrensammlung entgangen
bin. Ja, kein Problem, aber ich habe es ja noch im Schirm.
Alles geil. Du siehst, ich bin fair, ich stelle mich dem Ganzen auch. Alles cool. Es ist halt so ein bisschen cringy, weil ich so ein bisschen... Was heißt so ein bisschen? Ich hatte einen dollen Overload an, guck mal, was ich Geiles hab im Gitarrensektor. So, weil das dann auch ein Faktor ist an Gitarre schrauben und im Gitarrenladen arbeiten. Viele Leute sind sehr, sehr, sehr glücklich, dass sie bestimmte Gitarren besitzen und lassen einen das auch wissen. Und was soll ich sagen? I don't care.
Es ist ja auch egal.
Es ist mir wirklich egal. Ich freue da auch wieder, wie wir es gerade schon hatten. Ich freue mich für jeden, der ein gutes Erlebnis mit seinem Instrument hat. And I don't care. Es interessiert mich nicht, welche Gitarre du am geilsten findest und so. Wenn wir uns, sagen wir mal, auf einer, klingt jetzt so, als ob ich ständig auf Sessions gehen würde, aber wenn wir uns in einer Studiosituation, sagen wir mal, begegnen, so, und du bist auch Gitarrist, das ist tatsächlich in meinem letzten Studio öfter mal vorgekommen, da war im Nachbarraum saß damals und sitzt gerade auch immer noch ein echt amtlicher Produzent, Shoutout Simon, aka Klimperboy, unfassbar geiler Typ aus Hamburg, und der hat einen Gitarristen da oft zu Gast, ebenfalls Simon Kempner, glaube ich, wer den mal auf Instagram checken will, tierischer Gitarrist aus Münster, kann derbe so R&B und Funk Sachen, kann aber auch viele andere Sachen, Shoutout Simon, also Simon und Simon sitzen da und produzieren und dann läuft man sich mal so über den Weg und er hat eine Sir in der Hand und ein Camper Amp laufen und ich bin so, hey, das ist geil, spiel doch mal ein bisschen, lass mal hören, und dann drückt er mir seine Gitarre in der Hand und fragt mich, was ich so spiele, das ist mega geil, da tauscht du dich auf einer fachlichen Ebene aus und ich sehe da einen Typen sitzen, der gerade genau das macht, was ich im Nebenraum auch mache, nämlich sich einen Arsch aufreißen, einen guten Gitarrensound aufs Band zu bringen, wie man früher gesagt hat, also in den Rechner zu bringen, wie man es heute macht, und einfach eine geile Produktion abzuliefern, so, und der beschäftigt sich mit seinem Equipment und hat natürlich auch so seine Tricks, und da tauscht man sich mal kurz aus, und das hat aber null von, ey, guck mal hier, geil, meine Strat ist älter als deine, oder mein Pickup ist realer als deiner und so, was unter Vintage-Nerds halt gerne mal abgeht, und das finde ich einfach
boah, ja, ist halt
immer langweilig. Name-Dropping
und sowas. So, ne? Weißt du, und deswegen, wenn jetzt jemand fragt, wie viele Gitarren hast du eigentlich? Alter, nein, bei uns geht es natürlich nicht darum und das ist ein Gitarren-Podcast und deswegen, Paul, frag mich doch mal bitte nach meiner illustren Gitarrensammlung.
So, ne, weil ich weiß ja auch, da ergänzen wir uns ja auch, wir haben ja auch einen sehr ähnlichen Geschmack. Ne?
Und ja, kann man sagen, ja, doch, ja, ja.
Und ich muss gestehen, natürlich so eine...
Gitarrenmäßig.
Ja, natürlich, klamottenmäßig auch ein bisschen, ne, so. Und, nein, aber eine Les Paul Custom nach wie vor ist Hammer, so.
Also, ich muss sagen, über die Jahre habe ich, also für mich war früher klar, Custom in Schwarz.
Ja.
Manchmal habe ich eine Weinrote entdeckt, dachte, könnte auch ein Film sein, aber eine schwarze Custom, sorry, ist einfach, und zwar bitte mit zwei Humbuckern. Komm mir nicht mit dieser Drei-Humbucker-Geschichte.
Nein, oder Mini-Humbucker oder...
Digga, ich habe Les Paul Customs auf dem Tresen gehabt zur Reparatur, wo ein Bixby nachgerüstet wurde. Für alle, die es nicht wissen, Bixby ist ein unfassbar großes, schweres, meinetwegen cooles, aber einfach ein wahnsinnig großes Tremolo. Ich glaube, auf
einem Vintage-Trem.
Brian Setzer? Der Bixby?
Ja, natürlich, der hat die...
Ja, ne? Der also hat, Brian Setzer mit diesem riesen... Gretsch,
die hast du mal bekommen für, ohne Witz, 18.000.
Ja, ich weiß. Ja. Brian Setzer als Signature-Mode, der übrigens auch schweinegeile Gitarrist. Unpackbar. Brian Setzer, derbe unterschätzt. Ich weiß nicht, warum der in Gitarristenkreisen nicht noch viel härter gefeatured wird, weil er einfach ein unpackbar krasser Gitarrist ist und style-wise auch einfach so eine Ansage ist. Also Brian Setzer, ohne dass ich den jetzt jeden Tag rauf und runter höre, aber einfach zum Niederknien. Der hat also dieses riesen Bixby-Tremolo auf einer Gretsch-Gitarre drauf und dann gibt es echt Typen, die lassen sich dieses Tremolo auf eine Les Paul Custom bauen, die ansonsten die Traumgitarre vom Herrn ist. Zwei Humbucker, ganz normales Stoptail, ganz normale Tunomatic, sechs Seiten, gib ihm. Also mehr Rockbrett-Ansage gibt es nicht.
Schnall dich an. Ich habe letztes Jahr, Ende letzten Jahres, oder neben Spätsommer, einen Kunden von mir, der hat eine Les Paul Custom von Maybach.
Mhm.
So, ist ja tschechische Marke.
Ja, habe ich so ein bisschen
genau von. Aber auch sehr schwarz, Gold Hardware,
alles
halt in Relic. Und ja, genau, reingekommen mit dem Job. Hier ist ein goldenes Bixby, machen wir dann noch drauf.
Nein.
Und, pass auf, ein Dummy Mittelpicker.
Nein! Hast du es gemacht?
Ja, klar. Oh. Und ohne Witz, ne? Oh. Also, ich fand es am Ende auch richtig cool. Der hat einfach Bock drauf gehabt. Und am Ende war es so, ich habe den dreimal, also es war aufwendiger, diesen Dummy-Pickup da einzubauen, als letztendlich die Oberfräse rauszuholen und einmal wirklich das auszufräsen. Aber weißt du, was du machen musst? Ich musste mit einem Goldcover nehmen, das einmal quasi in der Mitte durchtrennen. Das muss ja von der Höhe auch irgendwie passen. Dann einen Rahmen irgendwie da drauf kleben, dann die Pole-Pieces auch noch mit reinkleben. So. Also es war eine unglaubliche Formel, aber ich kam mir vor wie Modellbauer, um das Ding dann fertig zu machen. Aber ey, es sah am Ende cool aus, hat auch geklungen, aber genau das habe ich gemacht.
Kannst du mal kurz meinen Gesichtsausdruck beschreiben?
Ich glaube, mach ich ein Foto von, da wird dann auf jeden Fall...
Ich kann gerade nicht.
Das Coverbild.
Oh, aua. Aber, geiler Trigger für eine weitere absolute Nerd-Geschichte, die einfach perfekt zu unserer Folge passt. Ist das ein Zeppelin-Ding mit diesen drei Pickups? Oder?
Ja. Ja, ne? Und da muss ich dazu sagen, ich habe den gefragt, wo er da kommt. Und ja, weißt du, wer der Gitarrenlehrer von dem Typ
ist? Da darf ich einmal raten.
Ja, ja.
Der Voluminator.
Ja, klar.
Digga! Okay, Monster-Shoutout. Und da wirst du mit mir 100% gleichziehen. Monster-Shoutout an Wolle Minator. A.K.A. Wolle. A.K.A. Ich hau's jetzt einfach mal raus. Ist gar nicht A.K.A., aber ich sag's jetzt einfach mal, der deutsche Jimmy Page.
Ja.
So, also Wolfgang ist
Oberrat, ne?
Oberrat, ja, ne? Ja, also geiler Gitarrenlehrer. Wer Unterricht im Bereich... Wo ist der nochmal gewesen?
In Fellbad, ne? Genau.
Mhm. Also wer Unterricht im Raum Fellbad sucht, aber auch aus Essen und so, und wer speziell Bock auf Blues Rock und vor allem auch an alle Led Zeppelin Fans, wenn es euch gibt da draußen und ihr Bock habt, dem Jimmy Page Spielgefühl näher zu kommen. Wolle is the man. Big Shoutout, weil...
Spielt bei Led Zeppelin?
Led Zeppelin, wahrscheinlich eine Led Zeppelin Coverband.
Tribute Band, glaube ich sogar. Also ich glaube, weil da ist wirklich auch mit Kostüm und sowas, das ist wirklich so...
Okay, krass, also, das klingt also ja richtig geil. Okay, passt.
Der Wolle hat sich, muss ich noch sagen,
ja,
der hat sich extra dafür...
Was auch, willst du... Ah, scheiße, also das war die Story, die ich jetzt erzählen wollte, okay, als Trigger-Story.
Ja, ja, ja.
Also... Jimmy Page hat diese drei Humbucker Les Paul gespielt. Und das ist einfach, it's just wrong. It's one too much einfach. Das ist einfach dieser Mittel. Ich weiß nicht, wofür der da ist.
Ja, Ace Frehley hat ja auch...
Ace Frehley hat es auch gemacht. Mhm. Es gibt ein paar, die das gemacht haben. Es gab das Modell natürlich auch eine Zeit lang so mit drei Humbuckern. Und es sieht einfach nur völlig nicht nicht richtig aus. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist wie eine wunderschöne Frau mit einem dritten Auge in der Mitte oder so. Das ist einfach, it's wrong. It's, I don't know. Aber ist auch das wieder so eine Sache, wo ich mir eigentlich gesagt habe, ich werde nicht haten und ich hate auch nicht, weil wer es fühlt, der fühlt es und go for it. Ich sag nur für mich. Ist einfach eine Les Paul. Wenn ich die Traum-Les Paul vom Herrn sehen würde, die alles richtig hätte, aber dann den Mittelpickup noch dazu. Ich könnte nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich hole den raus und fülle das mit Holz auf oder so. Das wäre einfach dann, okay, du bist
raus.
Du bist einfach nicht, du gehörst einfach nicht mir. Kann einfach nicht sein. So, und der Wolle hat jetzt Folgendes gemacht, weil der hat, ich glaube, es ist eine Murphy-geagte Custom Les Paul 58, 59
Reissue. Auf jeden Fall, ich glaube, auf jeden Fall Murphy Age.
Also das authentischste Ding, was man sich für Geld auf dem freien Markt kaufen kann, was einer echten alten Les Paul Standard von 58 oder 90.
Fast. Da muss ich korrigieren.
Okay.
Darüber ist Collector's Choice.
Okay,
das ist darüber.
Dann revidiere ich, dann war es tatsächlich so, dass es damals, als Wolle sich die gekauft hat, nichts Authentischeres gab. Mhm. So. Und jetzt ist natürlich der Punkt, wenn du eine Led Zeppelin Tribute Band hast, dann kannst du natürlich schlecht auf die Bühne gehen und mit einer 2 Humbucker Les Paul da aufkreuzen. Dann muss ein dritter Humbucker ran. Und weil Wolle jetzt diese super authentische, super krasse und wahrscheinlich auch super teure Les Paul am Start hat, überlegt er sich das clevererweise natürlich 5-mal, ob der da jetzt die Oberfräse ansetzt und sich diesen dritten Pickup in der Mitte einsetzen lässt. Und was macht Wolle? Der geilste Typ der Welt. Weißt du, was er gemacht hat? Ist das die Story, die du auch erzählen wolltest? Okay, falls ich mich hier jetzt irre und ich irgendwie das geträumt habe und das alles total wrong ist, dann möge mich bitte Wolle anrufen und mir einen Hammer auf den Kopf haben. Ich bin mir 99,9% sicher, dass die Story stimmt. Der hat sich einfach eine Pickup-Kappe, ich weiß nicht, ob die jetzt Gold oder Chrom war, abgesägt und einen Rahmen gefunden, wo der die draufgepackt hat und hat sich sozusagen auf die Decke einfach diesen Dummy aufgesetzt. Aber
genau das habe ich ja auch bei dem Typen gemacht. Genau das.
Ich habe nämlich verstanden, dass du dem das gefräst hast.
Nein, ich habe gesagt, es wäre einfacher gewesen, das zu fräsen. Ich habe das genau so gemacht, auch genau so.
Ja, dann checkt das aber alles aus, weil dann ist es so, dass er als Schüler von Wolle gesagt hat, ey, ich habe Bock auf den und den Umbau und Wolle dem gesagt hat, sei doch mal smart und lass dir das Ding als Dummy einfach da oben drauf packen.
Ja, aber
ich habe jetzt verstanden, Dummy-Pickup, den du dann wirklich ausgefräst
hast. Nee, dann natürlich nicht, weil dann hätte ich das ja auch wirklich, weißt du was, dann hättest du da auch wirklich ja auch irgendwie einen Wünsch-Pickup wirklich auch dann da so reinsetzen können. Aber du musst ja trotzdem, du musst den ja erstmal auseinandersägen und dann ist, also es ist leichter gewesen, letztendlich wirklich einmal auszufräsen und einen neuen einzubauen, als jetzt wie so ein Bastler das Ding einmal auszusägen. Du musst die Pole Pieces einkleben, damit die irgendwie halten. Das muss ja authentisch aussehen.
Ja, logisch, die Pole Pieces müssen ja da drin
sein. Genau, so, und da musst du ja auch noch, weil wir reden ja von einer Les Paul, die Decke ist nicht gerade, das heißt, du musst den noch so ein bisschen.
Du musst die Wölbungen
so genau klar, und dann rumfallen. Das waren richtige Plackereien. Ich dachte irgendwann so, ich hau das Ding gleich in die Ecke, so, weil dann
einfach nicht gehalten hat. Einen so, Wrestling-Move gemacht, so mit Ellbogen auf dem Boden. So. Also wirklich, das kann ich verstehen.
Also am Ende, der Kunde war auch happy, ich habe auch Bock darauf gehabt. So, aber trotzdem war das dann so, wenn du irgendwann denkst, so, boah, ey, ich hole gleich wenig die Oberfräse raus. So, ne?
So, jetzt wissen die Hörer dieses Podcasts auch, worüber wir uns so die letzten 8 Stunden unterhalten haben. Über Freak-Gitarren, Umbauten, Schüler von Leuten, die mal da und bli und blub und so. Und das ist wirklich, also ich sag's nochmal, Livestream 12 Stunden Gitarren-Nerd-Talk. So, jetzt frag mich doch endlich mal nach meiner Gitarre.
Okay, also die nächste, die wollte ich ja mitnehmen heute auch, wenn ich wieder nach Essen fahre. Eine PGM, hast du ja schon kurz angerissen, wolltest nicht richtig sagen, du hast einfach nur irgendwann gesagt, wo mein Name draufsteht und so.
Ja, ne? Paul Gilbert-Modell und jetzt auch noch ganz, ganz schlimm, die 90th Anniversary Edition. Also Ibanez hatte irgendwann 90-jähriges Firmenjubiläum und hat die Signature-Modelle, die damals gemacht haben, hilf mir jetzt mal kurz auf die Sprünge, die Jam von Steve Vai,
die Satriani,
die genau. Petrucci,
jo.
Die Gilbert
ja.
und die Timmons.
Ja, wirklich, kann man sagen.
Gab es die auch als 90th Anniversary? Also zumindest die 4 zuerst genannten.
Ja, definitiv.
Gab es als 90th Anniversary Sondermodell in Sonderlackierung. Die Gilbert damals mit Fixbridge, die war ursprünglicherweise mit Trem. Ich glaube, es gibt ja bis heute auch noch Fixbridge-Versionen davon.
Ja, Gilbert spielt ja fast gar keine Trems mehr.
Eben. Der
ist ja weg davon.
Aber damals war das schon auch was Besonderes, eine Gilbert mit einer Fixbridge zu bekommen.
Hatte so. Ich ja auch in Rot.
So. Und das ist für alle Paul Gilbert-Fans und Jünger, sorry, aber der Paul hat es, muss ich gar nichts mehr sagen, das ist der fucking heilige Gral. Die Story dahinter ist natürlich auch eine geile, das Ding hing in einem anderen Gitarrenladen, der irgendwo am Arsch der Heide war. Und ich weiß nicht, wer mir den Tipp gegeben hat, wahrscheinlich irgendein Vertreter oder so, weil ich immer durch die Welt gelaufen bin, der H-Man hatte damals eine. Also der Dom aus dem Musikshop Axel, der alle immer beeindruckt hat durch seine unfassbaren Speed- und Sweeping
Eskapaden an, auf dem Griffbrett, gerne auf einer Paul Gilbert, der eben besagten, und ich habe das gesehen und dachte nur so, alles klar, wenn du richtig fliegen willst, dann brauchst du Hände wie Dom und du brauchst das richtige Flugzeug, sonst ist der Spaß nur halb so geil. Und dann haben mir irgendwann ein Vertreter den Tipp gegeben, weil ich durch die Welt gelaufen und gesagt habe, Paul Gilbert, bitte, ich weiß nicht, Paul Gilbert, wo kriege ich die her? Und ich hätte mich nie getraut, den Dom zu fragen, ob der mir seine Paul Gilbert verkauft. Hätte ich auch gar nicht gewollt, so, weil die war schon in den richtigen Händen. Und dann sagt mir ein Vertreter damals im Musikshop, Axel, ja, hör mal hier, der und der Laden hat die noch in so einer Vitrine stehen. Hau den doch mal an. Und ich habe original auf doof in einem Laden angerufen. Ein grumpy Typ geht ans Telefon. Ja. Und ich so, ja, hier.
Das finde ich schon so geil.
Der Boris vom Musikshop Axel, hi. Und ja, wir sind ja auch im Gitarrenladen und so. Und voll auf Rookie-mäßig und so. Und ich so, ja, ich habe von dem und dem gehört, du hast da noch so eine Paul Gilbert 90th Anniversary in der Vitrine. Totenstille. Ja, wieso?
Boah, Gott, hätte ich schon Bock drauf.
Alter, es war so Pain. Es war so Pain. Und mein Approach war natürlich, komm, so coole Gitarrenläden untereinander, die kann man sich doch mal zum Einkaufspreis durchschauen.
Natürlich, ey, definitiv. Hat er ja gesagt, dann ist er aufgetaut.
Ne? Ja, der ist ja total aufgetaut. Da hätte ich ihm endlich diesen
Ladenhüter
aus der Vitrine da raushole, die auch total verstaut ist und so. Ey, aber ich sag dir, am Ende des Liedes, ich weiß nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe, aber ich habe das Ding zum Nettopreis bekommen.
Ernsthaft? Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke, Mann. Also ja. Der Nettopreis war damals auch schon gesalzen. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Es waren mehr als, weiß ich nicht, 1400, weniger als 2000. Irgendwo da.
Aber Euro?
Nee.
War Mark?
Ich meine, die habe ich noch zu D-Mark-Zeiten geschossen.
Ja, dann herzlichen Glückwunsch.
Ja, auf jeden Fall.
Hast du die Preise dir mal angeguckt bei der gerade?
Soll ich dir mal sagen, weil ich für meine Les Paul zu D-Mark-Zeiten bezahlt habe? Da fängst du an zu heulen. Nee, da fängst du wirklich an zu heulen, Alter. Also das war damals auch ein stattlicher Preis. Ich war 18, ich habe mal locht wie eine Sau. Alle meine Freunde sind irgendwie in die Sommerferien in den Urlaub gefahren und ich bin halt auf den Bau gegangen. So, ja. Oder in eine Bäckerei, irgendwo, wo ich halt einen Job finden konnte. Und habe mir das echt zusammengespart und habe damals dann, ich sage dir jetzt einfach, 1800 Mark, Deutschmark, für dieses Ding bezahlen. Die Story ist auch derbe kurios, weil ich überall diese Les Paul Custom gesucht habe. Ich wollte unbedingt eine alte haben. Mhm. Dass ich keine richtig alte finde und bezahlen kann, war mir klar. Und deswegen waren die 70er so ein bisschen mein Augenmerk. Und es gab auch so ein paar Features in den 70ern, die unter Les Paul-Fans oft verhasst sind. Zum Beispiel die Wulst zwischen Headstock und Halsübergang. Mhm. Wo so ein bisschen
kräftiger, noch, glaube ich,
kräftiger gestaltet ist, eigentlich mega geil, weil das eine sehr anfällige Stelle für Kopfplattenbrüche ist.
Exakt.
Muss man mögen. Ich fand es immer geil, weil ich die Les Paul damals auch so ein bisschen kräftiger gespielt habe und auch immer gerne so richtig in der Hand hatte, anstatt so filigranen Kram damit zu machen.
Long Ten Neck gab es damals, glaube ich, auch nicht.
Ne? Gab es nicht. Und ganz ehrlich, Long Ten my ass. Also ja, ist eine Diskussion und ist auch geil und so, aber wenn die Paula geil klingt, dann klingt die geil. Und es ist auch wirklich egal, was da oben drauf steht. Genau. Auch da nochmal zu der Diskussion, falls sie nochmal aufkommen sollte. Eine Gitarre ist eine Gitarre, Kids. Wenn ihr spielen könnt und Bock habt, nehmt euch eine vernünftige Gitarre. Paul hat in den anderen Folgen auch schon viel darüber erzählt und hört dem immer gut zu, weil der weiß, was er sagt. Eine geile, teure Gitarre ist eine geile, teure Gitarre. Und ja, die ist super und die macht auch viel mit einem, was man sonst nicht machen könnte. Aber wenn ihr spielen wollt, dann spielt. Holt euch was Vernünftiges und spielt einfach. So und schaut, wie ihr mit dem Instrument warm werdet und testet nach einer Weile irgendwann mal ein anderes und dann hat man so seinen Weg und sein Ding. Naja, ich stöber halt wirklich Kleinanzeigen zu der Zeit, als 18-Jähriger. Und dann gab es irgendein...
Wohlgemerkt, Kleinanzeigen in der Zeitung, Freunde, ne?
Ja, es gab damals ein Vintage-Gitar-Magazin. Ich weiß nicht, wo ich das her hatte. Vielleicht sogar aus dem Musikshop Axel. Und da hat ein Typ aus Lörrach, das ist bei Basel, diese Les Paul inseriert. Mit Rufnummer. So, und ich rufe da an und auch wieder... Zu geil. Ich will nicht wissen, wie Rookie-mäßig meine ersten Sätze da aus mir rausgepurzelt sind, aber ich bin irgendwie, ist der Typ warm mit mir geworden und hat auf jeden Fall gecheckt, ah, da ist ein Kiddie, der hat mega Bock, der geht mal lochen und der will diese Les Paul haben. Und irgendwie war das dann so, dass ich dem die Hälfte der Gitarre bezahlt habe, er mir die dann zugeschickt hat, weil man konnte ja keinen Deal machen von wegen, ja, wo sind denn jetzt meine Sicherheiten, nee, wenn ich dir jetzt Geld überweise.
Ja.
Und ich ihm dann den Restbetrag quasi hinterher, ich glaube, 1.000 angezahlt, dann hat er mir das Ding geschickt und dann 800 nochmal hinterher. Und der hat das echt gemacht. Der hat mir die Gitarre geschickt, ich habe die ausgepackt, fand die mega geil, war angekommen. Ja, und ich stehe jetzt immer noch drüben. Und ich nehme Songs, gestern ist ein Song rausgekommen, eine Single von einem Typen, hier auch mal kurz ein bisschen Eigenwerbung, wenn ich darf.
Ey, dafür bist du da.
Levin Liam. Der war Sänger, eigentlich Schauspieler, ursprünglich aus Berlin, mittlerweile in Hamburg, die Tage mit ihm geschnackt, hat so ein paar Tatortrollen gehabt und andere Sachen. Und ein super geiler Sänger, mit dem habe ich, der hat eine Nummer produziert, wo ich Gitarre drauf gespielt habe, die ist gestern rausgekommen, kann man sich bei Spotify, YouTube Music, Apple Music, blablabla, alles anhören, auf Instagram finden. Der Instagram-Name ist Levin Liam Levin. Gerne mal auschecken, da habe ich eine Gitarre gespielt und das zum Beispiel ist Paul Custom. So, da hatte ich so einen Moment, wo ich dachte so, ey, welcher Sound passt jetzt gut? Er wollte irgendwie ein Sample haben und habe ihm was eingespielt und ein bisschen bearbeitet und das ist geil. Das ist so eine Gitarre, die so lange bei einem ist, heutzutage immer noch geile Sachen für einen macht. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall eine, die kam auch relativ früh. Das war so eine der, also war sowieso die erste von den großen, so Gibson Fender mäßigen, die ich hatte. Und es gibt ein paar Leute, die sind scharf drauf. Und ich habe auch zwischendurch überlegt, würde ich sie abgeben? Wäre sie woanders vielleicht besser aufgehoben, weil sie dann noch mehr gespielt wird? Und gerade bin ich auf dem Film, nö, die ist genau richtig bei mir. Das ist auch noch all original. Es gibt eine Geschichte zu dem Stegtonabnehmer, die müssen wir aber unter vier Augen besprechen. Oh. Das können wir leider nicht im Podcast machen. Bitte ich um
Verständnis. Schönen Abend noch.
Ciao.
Mach's gut. Ciao. Nee, ey,
voll genau. In Ordnung. Die Custom, die Gilbert.
Strat hattest du schon erwähnt.
Genau, die Strat, zu der kann man auch noch ein, zwei Sätze sagen, ist ein 57er oder ein 58er, soweit ich weiß, Deepfake, würde man heute sagen. Ich habe die damals bekommen mit der Ansage, das ist ein Fake und habe aber mittlerweile, ich besitze sie schon sehr, sehr lange und habe die auch mal oder Leute haben die mal gecheckt, die nicht wenig Peile von Gitarren haben und einige davon haben echt die Augenbrauen hart hochgerissen, weil der Fake so gut ist, dass es echt erschreckend ist. So. Und ich habe gerade, auch das ist eine Sache, die leider privat besprochen werden muss, weil da zu viel Gossip und Bullshit-Talk drin ist. Aber ich habe tatsächlich das Ding mal an so einer offiziellen Prüfstelle gehabt, um mal checken zu lassen. Also offizielle Prüfstelle klingt jetzt sehr ominös, aber ich habe die Gitarre bei Leuten gehabt, die sich wirklich official mit so Vintage-Kram beschäftigen. Und da wurde auch ordentlich mit den Ohren geschlackert. Und ich könnte die Gitarre ja mal zur Prüfung schon mal da lassen. Nee, kann ich nicht. Kann ich ganz und gar nicht. Die muss ich wieder mit nach Hause nehmen und ist abgefahren. Also die hat so ihre Quirkiness und ist halt wirklich, spielt sich und fühlt sich an wie eine alte und würde jetzt auch sagen, klingt so und ist definitiv Nitrolack und hat auch die Cracks im Nitrolack, wie sie sein müssen und alles ist ultra authentisch bis hin zur Seriennummer, bis hin zu an alle Vintage-Freaks. Früher wurden die Seriennummer bei Fender noch Ende der 50er mit Bleistift in Halstasche und auf den Hals geschrieben. Yep. Mit Bleistift. Ich meine, kann natürlich jeder Otto faken. Die ist zu authentisch gefaked. Es geht nicht. Also entweder hat die jemand als Fake mal besessen und konnte selber nicht glauben, dass sie wirklich original ist und hat sie blöderweise als Fake verkauft und jetzt steht sie hier und ich kann nicht behaupten, dass sie original ist, weil mir gesagt wurde, dass sie ein Fake ist. Aber irgendwie, ja, was soll ich sagen? Ist das so ein Instrument? Vielleicht gibt es da mal Aufschluss drauf. Also wer das jetzt gerade vielleicht hört und sagt, da klemme ich mich mal hinter, da spiele ich mal Sherlock Holmes, ich komme mal bei dir vorbei und vermesse die mal und sag dir mal wirklich amtlich, ob das eine echte oder ein Fake ist, do it. Ansonsten an alle, die mir da schon mehr als 5.000 Euro für geboten haben.
Das reicht nicht.
Man kann mit mir reden, aber wie der Paul schon sagt, ne? Ihr könnt euch auch an Paul wenden. Der verhandelt da so mit Wohnwart, weiß ich nicht, 15% oder so. Ja? Also ruft Pauls Repair Shop an, 58er Fender Stratocaster, almost all original. Da ist ein 5-Way drin. Also das, ne, ist natürlich schon 10.000 Euro weniger wert.
Total verbastelt.
Total verbastelt.
Ganz genau rumgeprutscht.
Ne? Ansonsten, also zumindest der härteste Deepfake, den ich je gesehen habe. Und da konnte auch keine Fender Custom Shop nix, kam nix dran. Ich habe das Ding einfach immer noch in der Hand und denk so, was bist du? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Ja, die ist am Start. Die hat einen Hot Rails hinten drin, darf man nicht machen. Ich habe den Originalton natürlich immer noch. Power Strat einfach, wie es sich gehört. Da wird auch niemals, wo ich mich bei Sir ja immer ein bisschen dran stoße, ein Full-Size Humbucker drin sein. Ja, einfach meine Strat. Ich hätte trotzdem gerne Sir oder eine andere. So eine richtige, die so richtig muckelig in der Hand liegt. Weil 58er ist halt V-Shape Neck. Und zwar Heavy V-Shape. Ist jetzt nicht unbedingt so mein Favorite. Komme ich trotzdem extrem gut mit klar. Und dann kommt aber hinten auch noch der Skunkstreifen raus. Und dann hast du wirklich das Gefühl, du stehst so auf einem Trampolin, auf dem noch ein Trampolin steht. Und hast einen Tube Screamer an und sobald du irgendwie auch nur deinen Finger ein Millimeterchen bewegst, hustet die ab. Ja. So. Aber geile Strat, meine Strat, ich habe noch nie eine. Doch, ich hatte eine andere Strat mal besessen. Die ist dann aber auch relativ schnell wieder gegangen. Eine Japan-Made, die war auch super, aber konnte halt gegen die jetzige nicht anstinken.
So, also deswegen, eigentlich eine moderne Powerstrat hätte ich gerne noch, kommt auch bestimmt irgendwann. Wer eine Surfer kaufen will, auch so als Anzahlung schon mal mit 10 Riesen hinterher für eine 58er, let me know. Nee, ihr ruft ja bei Paul an, der kriegt,
ich habe
ja
gesagt, 10%,
15%. Ja, 20%, alles gut. Und ja, fahren wir bald Ferrari. Ich freue mich drauf. Nein, also einfach ein Deepfake, eine geile Strat, die Paula, die Ibanez, die N4.
Music Man Bass.
Können wir gleich zu den Besten kommen? Ich bin
noch so, also, Entschuldigung, ich war, mein Gott.
Eine muss man leider, was heißt leider, überhaupt nicht leider. Ich habe noch eine Music Man Eddie.
Yo,
stimmt, an die hat genau.
Stimmt, du hast ja noch den Ampeg Header noch früher gehabt, ne?
So. Genau, ich habe, entschuldige bitte, wir wurden gerade von meinem Mitbewohner abgelenkt, der Hunger hat, verständlicherweise, wir fangen gleich mal an zu kochen. Entschuldige, hast du eine Rückfrage gehabt, eine Zwischenfrage?
Nee, ich hatte gerade nur gesagt, dass du noch die Ampeg noch hast. Ich erinnere mich an das Setup, du hattest nämlich dieses Ampeg-Head gehabt für.
Ich habe lange Zeit einen Ampeg 100 Watt genau. Vollröhrenverstärker gespielt, ja. Eigentlich bekannt als Bass-Amp-Hersteller. Auch ein bisschen kuriose Story, ich habe damals meine erste Les Paul, war eine Les Paul, The Paul, wer sie kennt, Frühstücksbrettchen. Walnussholz.
Ja.
Super flach, noch flacher genau. Als ein Les Paul Studio. Und also wirklich eine absolut mega rudimentäre Einsteiger Les Paul. Und die hat mir damals ein Typ aus Dortmund verkauft mit einer Marshall 412er und eben besagten Ampeg VL102 Vollröhrenverstärker. 100 Watt Vollröhrenbrutalität in your face. Hab später rausgefunden, dass Gilbert den eine Zeit lang gespielt hat. Von daher cool. Genau, und die Eddie. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass die Eddie besonders oft über diesen Amp gespielt wurde. Aber die Eddie gibt es halt auch noch. Die Sunburst, die ist, ja, was soll ich sagen, eine Music Man Eddie. Halt keine PV, keine Reissue, Fender, irgendwas, sondern halt eine richtige alte Eddie Van Halen Signature. Der gute Mann ist ja leider letztes Jahr
gestorben. Ende des Jahres.
Genau.
Ende einer Ära.
Ja, Ende einer Gitarrenlegende. Und davon das Signature-Modell spiele ich wirklich nie. Also werde ich irgendwann mal wieder in die Hand nehmen und hat auch sicherlich ihr Ding. Wäre wahrscheinlich die erste, die ich abgeben würde, wenn dafür eine andere ins Haus rückt, die ich dann auch wirklich mehr spielen würde. So. Ich glaube, das war. Oh, ich habe noch eine
Akustik
da. Ja, so eine Gypsy Swing-artige. Also in der Bauart wie eine Selma Macaferi.
Ja.
Cooles Ding. Sehr speziell. Kann man jetzt nicht so balladenartig Western-Gitarre drauf spielen, weil die sehr blechern auf eine Art klingt. Aber für so Django Reinhardt-Geschichten.
Oder wie heißt der Birelli, schieß mich
drauf. Birelli Lagren, genau, kann man danke. Mal erwähnen. Das Rosenberg-Trio, durchaus auch Stochelo Rosenberg und wie heißt denn der Typ aus Mönchengladbach, der Deutsche? Joshua Stefan. Auch ein unfassbar geiler Gypsy-Swing-Gitarrist. Habe ich viele Jahre mit verbracht.
Wenn ihr euch mit der Musik richtig auskennt, dann guckt ihr euch das mal an und dann wisst ihr, was wirklich Gitarrenarbeit ist.
Ja, also wirklich, Rosenberg-Trio von. Ah, nee, warte, stopp, Rewind. So Rewind. Django Reinhardt.
Ja,
genau. Also wir können gerne auch, wegen mir können wir auch die ganze Zeit über Jazz reden, by the way. Und auch gerne über Jazz-Piano. Ich weiß nicht, wen das hier interessiert, aber mich auf jeden Fall sehr, sehr doll. Und eine Jazz-Gitarren-Variante, die mich schon immer sehr getriggert und sehr fasziniert hat, war neben Flamenco auf jeden Fall, was kein Jazz ist, sorry, aber war Gypsy Swing. Und da ist Django Reinhardt wahrscheinlich allen irgendwie im Begriff, der Urvater des Gypsy Swing, der Typ. Bitte einfach mal auschecken, wirklich an alle mal. Also ist kulturell auf jeden Fall wissenswert, den auf dem Zettel zu haben. Und der in dieser ganzen Kultur ist eine Musikrichtung, hat sich entwickelt über die Jahrzehnte und ist auch immer sehr beständig geblieben, die von Virtuosität nur so strotzt.
Ja.
Und sich dem zu widmen, ist ein Lifetime-Achievement. Ich habe das ein paar Jahre so ein bisschen gemacht und habe auf jeden Fall einen guten Chunk Akkord-Knowledge mitgenommen und mich vielleicht auch so ein bisschen technisch so an so Bebop-Sachen dran getraut dadurch, weil es einfach echt super, super technisch aufwendig ist und eine sehr, sehr schnelle Musik ist, der man sich halt technisch auch echt mit Finesse widmen muss. Genau, die ist noch am Start und die ist auch so ab und zu mal und so. Aber eigentlich hauptsächlich so Strat, Paula und die N4 und dann bin ich auch erstmal happy. Irgendwann kommt die Ibanez noch dazu und dann ist gut.
Gutes Repertoire.
Genau, und dann gibt es noch ein paar nette Bässe. Es gibt Music Man Stingray Five String. Eigentlich auch eine grandios krasse Geschichte, wie ich den bekommen habe, aber die klammer ich jetzt einfach mal aus,
jo. Weil
ich Bock habe. Und ein 63er?
Rezi?
Nee, ist ein Jazzbass.
Doch, Jazz.
Fender Jazzbass, ja. Und die Geschichte ist erwähnenswert. Ich halte es ganz kurz. Ich kriege einen Anruf im Shop.
bin am Schrauben. Kennst du die Geschichte?
Nee.
Okay, spitz die Ohren. Ganz normaler Schraubertag, ich kriege einen Anruf im Laden, bringe die Dinge, hallo? Ja, etwas ältere Dame am Telefon, bisschen quäkige Stimme. Ich habe ja noch eine Gitarre von meinem verstorbenen Mann und die hat aber nur 4 Saiten drauf. Können Sie da mal rauskommen und gucken? Ich sage, okay, ich habe wirklich schon alles erlebt an Storys beim Schrauben. Wirklich schon alles erlebt. Und jetzt ruft eine Omi an und fragt mich, ob ich rauskommen kann. What the fuck? Ich sage, gute Frau, also bei aller Liebe, Gitarre mit nur noch 4 Saiten drauf. Ich habe noch nicht mal dran gedacht, dass sie vielleicht einen Bass meint. Was soll ich sagen? Lange Rede, kurzer Sinn, die ist hartnäckig geblieben, hat noch ein paar Mal angerufen und irgendwann dachte ich so, und dann hat die auch noch irgendwo am Arsch der Heide gewohnt, Heisingen irgendwo oder so. Und ich so, okay, ey, irgendwie ruft mich gerade das Universum, ich fahre da jetzt mal los. Und hatte noch nicht mal einen Hintergedanken und komme da an und sie zieht unterm Bett einen Koffer hervor und ich mache das Ding auf und da liegt echt ein alter Jazzbass drin. Der war unfassbar verhunzt, weil der Typ, der den gespielt hat, tatsächlich ihr Ex-Mann, Gott hab ihn selig, ich glaube, er hieß, wie hieß er denn? Ich würde jetzt Money sagen, aber weiß ich nicht, egal. Der hat das Ding gespielt, das war ein Originaler und der hat aber, der war Kfz-Mechaniker und der hat gerne mal seinen Bass so alle 2-3 Jahre zu seinem Lackierer gegeben und gesagt, hier, mach mal neue Farbe drauf. Ich glaube, da waren 4 Schichten Lack auf dem Body drauf und der hat schwarzen Öllack auf die Kopfplatte geschmiert. Ich habe das Ding gesehen und sie war so, ja, da waren schon alte Freunde von ihm da, mit denen der damals in der Band gespielt hat, die meinten, das ist nichts mehr wert, da gebe ich dir noch 200 Euro für. Habe ich gedacht, nee, da ist bestimmt noch ein bisschen mehr drin. Und ich war so, ey, ganz ehrlich, das ist schon ein heiliger Gral, der ist ein bisschen verhunzt. Ich habe ihr gesagt, pass auf, das Ding ist ein paar tausend Euro wert. Ich bin Gitarrenschrauber, ich kann dir helfen, das zumindest vom Setup wieder so herzurichten, dass du das einem Musiker verkaufen kannst und auch einem Sammler. Wir können aber auch darüber reden, dass ich dir das quasi historisch korrekt restauriere, das Ding. Und dann reden wir nicht über 200 Euro, gute Frau. Dann reden wir hier über ein paar tausend Euro. Ja. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob 3, 4, 5, 6 oder 7.000 Euro, aber da werden auf jeden Fall ein paar Leute mit den Ohren schlackern.
Ja.
Nee, so viel brauche ich dafür eigentlich gar nicht. Wir talken ein bisschen, sie macht mir den härtesten Blümchenkaffee, den du jemals erlebt hast. Ich spiele ein bisschen mit ihren Hunden und dann fragt sie mich so, willst du das Ding nicht haben? Ich sage, ja, schon, aber ich bin broke gerade. Ich kann mir jetzt nicht irgendwie einen Vintage-Jazz-Bass leisten. Ja, gib mir doch irgendwie, weiß ich nicht, was das war. Ey, sorry, wirklich sorry, man möge mich soll der Blitz treffen, hat 300 oder 350 Euro oder so. Und ich weiß, kann ich nicht machen, kann ich nicht machen. Gute Frau, ich bedöpp dich. Und dann haben wir ein bisschen weiter getalkt und sie war so, ey, guck dich mal um. Ich gucke mich um, ich sage, ja, okay, eingerichtet, soll ich jetzt was sagen, hier, wie das hier eingerichtet ist? Oder? Also, nee, pass auf. Ich
nehme das da.
Mein Ex-Mann ist verstorben, das ist auch schon eine Weile her. Mein Mann ist verstorben, das ist eine Weile her. Ich habe schon einen neuen Lebenspartner, ich habe das Haus gehört mir, meine Hunde spielen im Garten, meine Kinder sind erwachsen und gesund. Glaubst du, ich brauche Kohle? Ich so, ja, wenn du sagst, das nicht, dann wahrscheinlich nicht. Ich so, guck mal, du nimmst das jetzt mit, du spielst das, ich weiß, das ist bei dir in guten Händen. Sei doch so lieb und mach mir ein Foto, so richtig schön mit Abzug, so im Originalzustand, wie das jetzt ist. Da rahme ich mir ein, hänge mir das an eine Wand, übers Bett oder wohin auch immer und hab eine schöne Erinnerung und du spielst was Schönes auf dem Bass. Dann Deal.
Ja.
Was soll ich machen? Nein sagen? Du merkst, ich habe immer noch ein bisschen schlechtes Gewissen, so, aber ich habe sie ihr wirklich gesagt, wollen Sie nochmal drüber nachdenken? Ich komme morgen oder nächste Woche nochmal wieder. Die war so, nee, ich biete dir das jetzt an. Wie gesagt, um Kohle geht's mir nicht. Ich habe ein paar Leute kennengelernt, schon durchaus höheren Alters, wo es um solche Sachen ging. Ich bin noch im zweiten Leben so ein kleiner Fahrrad-Nerd und war da auch auf Vintage-Suche von irgendwelchen alten Fahrradsachen. Da habe Leute in Essen kennengelernt, die haben mir Sachen geschenkt, da zerreißt sich die Vintage-Szene für. So, zerreißt sich dafür und du kommst dahin, weil du einem Anruf nachgegangen bist, der klang wie ein Telefone verarsche. Ja. So, ne?
Gitarre mit 4 Seiten.
Gitarre mit 4 Seiten und ich weiß nicht, was das ist und können sie mal rauskommen. Und du denkst dir, ja, okay, what the fuck. So, und klar, der... Was soll ich sagen? Ich habe den restauriert, da ist Nitrolack drauf gekommen. Ich habe den so Ollie White mäßig gemacht, habe den Headstock, den Öllack abgezogen, habe da schön Nitrolack draufgepackt, mir Original Decals besorgt. Der sieht original aus, ist original, komplett unverbastelt, klingt wie er klingen muss. Jamerson würde in Tränen ausbrechen. James Jamerson, sorry. Ja, ist mein Bass, fertig. Brauche nichts anderes mehr. Danke. Das war meine Gitarrensammlung. Hey.
Ist so nice.
Ist mega nice. Es stammt alles aus einer Zeit, als ich noch viel mehr hinterher war und noch viel mehr getriggert war, wenn mir ein krasses Instrument begegnet ist. Und ich dachte, wenn ich das noch habe, dann und so. Und irgendwann war damit dann auch gut. Und ich habe gemerkt, ey, ich will nicht Gitarren sammeln und auch nicht mein Leben lang Gitarren schrauben. Ich will Gitarren spielen und mit denen geile Songs schreiben und geile Sachen aufnehmen. Und dafür habe ich mehr als genug geiles Equipment. Ich könnte ungelogen, mir eine davon aussuchen, alle anderen verkaufen und wäre immer noch im absoluten Gitarren-Nirvana. So, es wäre alles gut. Weil ob Humbucker, ob Single Coil, ob dies, das klar. Wenn du jetzt einen mega spezifischen Tone haben willst oder in einer Stevie Ray Vaughan Tribute Band spielen willst, dann brauchst du auch ein ganz spezifisches Instrument und ansonsten nimmst du das, was du hast, spielst was Feines, lass den Song gut klingen, sag ich immer, und vor allem schreib einen guten Song und schreib ein paar davon und mach ein Album oder eine EP oder irgendwas, hau raus und that's it. So. Ja. Von daher bin ich happy mit meinen Gitarren, aber ob die jetzt für immer, also ich bin jetzt keiner, der sagt, die müssen jetzt mit mir ins Grab gehen, das ist eh totaler Quatsch und totaler Scheiß. Es wird einen Punkt geben, wo ich sehen und sagen werde, ey, das ist jetzt einfach cooler, wenn die jemand anderem gehört und der die nutzt. Fertig, aus. Hoffentlich dann auch mit der Wertschätzung, die ich denen immer gegeben habe, weil logisch, Gitarrenschrauber sehen immer scheiße aus, deine eigenen Gitarren, aber du weißt sie wertzuschätzen und behandelst sie einfach korrekt und ja,
bleiben. Ich nehme die Gilbert und die Les Paul Custom.
Okay, sorry Vido, du kannst die Custom doch nicht haben.
Gilbert reicht mir auch.
Ja, normal. Also nein. Ja, sind schöne Instrumente, ich freue mich derbe drüber. Jede Gitarre hat ihre Geschichte, wie man hört. Ich kann sehr viel darüber erzählen. Und that's it. So, ich bin einfach happy damit und freue mich für jeden, der happy mit seinen Gitarren ist. So, was soll ich sagen?
Schön.
Ja. Ey. Und einen Amp habe ich und das war's.
Mega.
Und einen mega geilen Tube Screamer Clone. Mega cool. Darf ich mal kurz ein bisschen Werbung machen?
Ja, klar.
Ich habe mir zu Weihnachten selber einen Tube Screamer Clone gegönnt und zwar nur, weil der geil aussieht. Ich habe per Zufall bei Instagram eine Company gefunden, ich glaube, das ist ein Schotte, der in Handarbeit Custom-Treter baut. Das machen heutzutage so ungefähr jeder Hans und Franz. Aber der Typ macht da Simpsons-Graphics drauf. Also wirklich von den Simpsons irgendwelche Custom-Shop-Graphics und designt seine Poti-Knöpfe auch irgendwie anders. Ich habe jetzt zum Beispiel so Cans, also wirkliche Dosen, so wie Dosen sehen die aus, wie kleine Dosen 3D geprintet, da drauf als Regler, die halt auch im Simpsons-Design sind. Es gibt zum Beispiel Duff-Beer-Cans, die du dir als Poti-Heads da drauf machen.
Okay, das ist geil.
Der Typ kann dir alle Designs machen, der weiß richtig was von coolen Zerrern. Der heißt Gojira. G-O-J-I-R-A. Gojira.
Hm?
Ist das eine Band?
Gibt es eine Band, ja.
Okay, ist wahrscheinlich auch noch irgendwas anderes, wo sich beide den Namen geklaut haben. Also Gojira FX.
Ey, nee, weißt du was? Ich glaube, das ist die japanische Variante von Godzilla.
Godzilla ist japanisch. Und dann
heißt japanisch
genau, Gojira.
Ich meine schon.
Anstatt Godzilla.
Ziemlich sicher.
Okay.
Also aber vielleicht ist die auch scheiße.
Schande auf mein Haupt, dass ich das nicht weiß, weil über mein Haupt, weil ich eigentlich ein kleiner Japan-Fan bin und auch ein Godzilla-Fan. Der letzte Godzilla im Kino war The Shit vor, weiß ich nicht, 200 Jahren. Egal. Ja, auf jeden Fall Gojira FX. Hab mir einen Tube Screamer da bestellt. Der hat auch noch einen Bass-Mod mit reinbekommen, den ich extra bestellt habe. Mittlerweile ist das ein Standard-Feature bei denen. I'm in Tube Screamer Heaven. Ich weiß nicht, wie viele Tube Screamer ich schon gespielt habe in meinem Leben. Ich habe das Ding angemacht, vorm Fender Amp in der Stadt rein, alles klar, fertig. Ich bin kurz davor, mir einen zweiten zu bestellen, der ein bisschen gehotrodded ist. Also ja. An alle Effekt-Freunde da draußen, Gojira FX. Bei Instagram gojirafx.uk würde ich jetzt tippen oder so. Einfach mal googeln. Mega coole Zerra und auch ein paar Fuzz-Pedals macht er und so. Guckt euch mal um. Ist echt cooles Zeug. Und bezahlbar. Also natürlich nicht nur 50 Euro, aber ich glaube, ich habe für den Screamer jetzt irgendwie... Nee, ich habe da irgendwie 130 oder 140 Euro für bezahlt. Mit Versand aus UK. Also
für Boutique Handmade Pedal, also
kannst du überhaupt nicht meckern. Rock solid gebaut, kommt auch mega cool verpackt in der eigenen Dose mit den gleichen Graphics drauf. Also love it to death.
Cool.
So. Ja, Gitarrensammlung. Punkt.
Punkt. Ja.
Ja?
Ja. Ich weiß nicht, wir quatschen schon fast 2 Stunden.
Ist so. Du willst so langsam wrap it up, Button. Wrap it up.
Eigentlich ja nicht, weil eigentlich hätte man den ganzen Tag schon mal aufnehmen müssen. So, und es gibt so viele Sachen, wo ich denke, ah, da hättest du noch drüber quatschen können. Das weißt du ja, ne? So
normal.
Vielleicht irgendwie ein bisschen.
Ich denke gerade auch so, warum haben wir jetzt so viel über das gequatscht und nicht über das und so. Aber ey, ich sag mal so, ich bisher, weiß nicht, ob du noch über was anderes quatschen willst, weil du wirklich einen Punkt machen willst, aber bisher, finde ich, haben wir einiges besprochen. Ich finde, es passt sehr gut zu dem Konzept deines Podcasts. Vielleicht lädst du ja Leute auch nochmal zum zweiten Mal.
Irgendwann gehen wir natürlich auch die Leute dann aus. So, irgendwann mal abgegrast und dann machen wir, dann gibt es das Rückspiel.
Nee, ganz anders, Paul. Erstmal kriegst du ab nächste Woche Montag 1000 Anfragen für die Gitarre. Nee, Quatsch. Nein, genau. Je nachdem, also an dem Montag, nachdem du den Podcast release, kriegst du 1000 Anfragen wegen der Gitarren, die ich hier habe. Und die Leute wollen natürlich mehr von diesem Geschwafel, von diesem Typen haben, der jetzt in Hamburg sitzt und irgendwie auf irgendwelchen Gitarren irgendwelche Sachen einspielen.
Ein paar Sachen sind natürlich noch unbeantwortet. Da gab es so eine Fender-Geschichte, die hatten wir zum Beispiel nicht gehabt.
mein kleiner Ausflug zu Fender. Genau, ne? Kann man eigentlich ganz kurz abhandeln und dann auch wieder drauf zurückkommen? Ich hab mal einen Tipp bekommen, dass Fender in Düsseldorf gesucht hat. Und das war in einer Phase, wo ich sehr damit gehadert habe, ob ich noch Gitarrenschrauber werden will. Und dann war das aber halt ein Once-in-a-Lifetime-Call, weil bei Fender kommst du halt nicht mal eben so rein. Und eigentlich nehmen die auch nur ausgebildete Zupfinstrumentenmacher, weil klar, ne, erfordert so eine Firma in Deutschland dann halt. Und ich bin durch ein bisschen Vitamin B dahin und habe Probe gearbeitet und die haben mir ein Angebot auf den Tisch gelegt. Und ich war natürlich flattert so und dachte so, okay, krass, Fender würde dich einstellen. Und war für mich dann aber auch so ein bisschen ein Wendepunkt in meinem eigentlichen Werdegang, weil das damals zu einer Zeit passiert ist, als ich schon schwer überlegt habe, was will ich machen und wo will ich das machen. Und wenn ich ehrlich, ich hatte eine Phase, wo ich nicht so richtig ehrlich zu mir war und da halt sehr mit gehadert habe. Und am Ende stand halt bei, was will ich machen? Ich will Musik machen und nicht Gitarren schrauben. Und wo will ich das machen, war für mich auch klar, irgendwie will ich mal raus aus dem Pott.
Ja.
So, und das war in Kürze die Fender-Geschichte. Und ja, ist cool, das mitgenommen zu haben, ist cool zu wissen. Und das würde dir heutzutage genauso gehen, dass du ohne Probleme genügend auf dem Kasten hast, bei Fender anheuern zu können. Und zwar ohne Probleme.
Ich bin
nicht, weil die scheiße sind, sondern weil du saugut bist.
Ich finde es ein bisschen widersprüchlich, dass Fender, die damit werben, The Spirit of Rock'n'Roll, und die selber keine gelernten Leute damals irgendwie hatten. Also sagen wir auf nur gelernte.
Ja, natürlich. Ja,
Welcome to Germany.
Ja, das ist halt so das Ding, Welcome to Germany, aber da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil das eine ist natürlich eine öffentlichkeitswirksame Darstellung und das andere ist dann wirklich innerbetrieblicher Kram. Ja, ich weiß, was du meinst, aber bei einer Firma wie Fender in der Größe habe ich da jetzt keinen wirklichen Widerspruch empfunden.
Nein,
halt, ne? Also im Rock'n'Roll gilt dann halt eher auch so dieses Klima, was bei der Arbeit herrscht, vielleicht auch nur vermeintlich. Ich kann es nur sagen, also ich wurde da sehr freundlich empfangen, bin da ein paar echt super coolen Leuten begegnet, auch der damalige Geschäftsführer von Fender Düsseldorf war super cool zu mir. Also ich hätte mir im Grundsatz schon vorstellen können, da in ein schönes Kollegium einzusteigen und auch gute Arbeit zu machen.
Ja.
Nicht? Also so ist jetzt nicht so Larifari. Ich habe dann bei Fender gesagt, so nee, sorry, bei euch möchte ich also wirklich nicht arbeiten, um Gottes Willen. Nee, nee. Also das war schon für mich auch so, ey krass, okay, reicht jetzt von dem, was du kannst, auch bei Fender machen zu können. Aber wollten wir ja nur kurz anreißen.
Ja, aber das ist doch cool, genau.
Das war die Story bei Fender. Wie gesagt, lad mich nochmal ein, dann erzähle ich dir da auch noch 15 Sachen mehr zu. Gibt es sonst noch irgendwas, was du wissen willst?
Nee, ich würde gerne abschließend noch eine Sache trotzdem sagen.
Let's do it.
Weil ich das, für mich persönlich ist das sehr wichtig, auch für meinen, glaube ich, weil das ja jetzt so eine Zeitreise auch nochmal so durch die Musikshop Axe natürlich auch gewesen ist und natürlich auch Pauls Guitarcast ja auch, weißt du, mich gibt es ja noch gar nicht so lange als eigenständige Comedy.
Bin das
jetzt,
stimmt.
Ne, bin jetzt auch im dritten Jahr quasi erst.
Ja.
Und für mich geht es natürlich auch viel darum, auch viel zu sagen, woher gekommen ist. Mhm. Und dann habe ich dir, glaube ich, schon mal irgendeiner Sprachnachricht oder sowas gesagt, aber für mich wird immer, auch wenn ich jetzt dieses Erbe oder Legacy weiterführe,
ja,
aber für mich wird auf alle Ewigkeit so, ne, der Musikshop Axel wird immer so in der Crew-Variante bleiben, so wie meine Wahrnehmung ist.
Mhm.
Das ist der Lars, das ist der Jabba, das ist der H-Man, das bist du.
Ihr ja,
so, ne? Und das ist so für mich so diese erste feste Kerncrew. Ich habe natürlich den ich kenne den George, aber habe den nie als Schrauber mitbekommen.
Logisch.
Thorsten kenne ich auch genauso wenig als Schrauber im Shop.
Ja.
Und ich kenne euch als Crew. Ich hatte, glaube ich, in der ersten Folge, glaube ich, mal erzählt, oder die mit dem Dom, dass ich dich quasi auch, du warst mein erster Anlaufpunkt, wir waren auf der gleichen Schule auch zusammen.
Das stimmt, so, obwohl wir da jetzt keinen Kontakt hatten, weil ich gegangen bin, als du kamst.
Genau, also wir liegen
aber
auch so 10 Jahre auseinander.
So, wir waren bei den gleichen ätzenden Lehrern und
genau,
so weiter. Ja.
Und das ist halt, für mich ist das sehr nostalgisch, so einfach dann so nochmal.
Das ahne ich.
Ne? Und ich finde es einfach cool, weil natürlich finde ich das auch geil, dass ich das so weiterführe und ich bin auch mega stolz darauf, aber für mich ist immer so, ich zähle mich nie so richtig zu der Musikshop, damaligen Musikshop Axel Crew, obwohl ich das natürlich auch irgendwann dann war,
ja,
aber für mich ist das immer so dieses, ja, wie so eine Mannschaft, von der man träumt, die mal irgendwie einen Pokal geholt hat und sagt, das ist die Mannschaft gewesen, so zu der Ära. Und
ja, also man könnte tatsächlich kurz drüber nachdenken, jetzt wirklich so Musikshop Axel, für Musikshop Axel Kenner, falls welche zuhören. Es gab über die Jahre halt immer wechselnde Besetzungen. Die waren nicht so stark fluktuierend, dass man jetzt sagt, okay, das hat pro Monat gewechselt, sondern es gab schon so richtige Zeitabschnitte. So Ära, die Ur-Ära und dann die nächste und so. Also es gibt auch eine Ära vor all den Leuten, über die wir heute gesprochen haben.
Ja.
Der Lars da nämlich stand als sehr, sehr junger Mann. Ich glaube, er war damals, darf man das sagen?
Ich glaube 16.
16 ja, oder so, ne?
und dann irgendwie diesen Laden irgendwie unter seiner Führung hatte und dann zusehen musste, wie man sowas gestaltet. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Aufgabe. Und das kriegst du natürlich auch nicht alleine gewuppt. Und da waren Leute am Start, die da gearbeitet haben, die dann von vielen Leuten vielleicht gar nicht mehr auf dem Zettel haben. Und es gab, um das mal aus meiner Perspektive kurz zu schildern, gab es natürlich für mich auch diese Traumbesetzung. Das waren damals auch der Lars, der H-Man, der Jabba definitiv, der George. Und dann kann ich noch den Daniel, beide Daniels erwähnen, also den Original Headbanger, wie wir ihn damals genannt haben, aka der Faltige, Shoutout Daniel. Und der, ja, sorry, aber die härteste Falte ne, in Essen. Und der andere Daniel, Dan the Man, auch Shoutout an dieser Stelle.
Definitiv.
Brother from another mother. So, und die waren irgendwie auch noch mit dabei. So. Und ja, dann kam ich irgendwann dazu und war der Rookie. Ich war gute 4-5 Jahre jünger als der nächstältere. Also wirklich so mit 18, 19 und so. Und hatte das dann auch. Und ja, dann war das einfach eine Ära, die du wahrgenommen hast. Die hatte halt so 7-8 Jahre in der Konstellation mindestens Bestand. Und ich glaube, da sind auch andere Leute einfach, die diese von dieser Ära geprägt wurden. Schüler von mir, Kunden von uns damals. Und für mich sehr schön, das habe ich dir auch immer wieder gesagt, das werde ich dir auch immer wieder sagen, wie ich auch eingangs schon sagte, wahnsinnig schön, wenn man einfach sieht, dass Sachen, in die man selber viel Arbeit und Liebe gesteckt hat, heutzutage immer noch leben und atmen.
Ja.
Und dann auch noch von Leuten getragen werden, wie dir jetzt zum Beispiel oder deinen Bandkollegen, wo man einfach weiß, das sind keine Pappnasen. Die sind sowohl fachlich korrekt und aber auch menschlich auf einer Ebene, wo man wirklich sagt so, ich weiß, dass das nicht meins ist, was ich dir da übergeben habe. Ja. Das ist der Musikshop Axel gewesen und ich war der Schrauber von der Werkstatt. Ja. Ich weiß aber auch, was ich da aufgebaut habe. Wir haben uns heute den Tag über schon viel über Arbeit, Wertschätzung von Arbeit, Qualität von Arbeit etc. unterhalten. Und ich weiß, dass ich gute Arbeit gemacht habe und ich weiß, dass ich einen Kundenstamm da am Start hatte, der dann natürlich auch gefragt hat, ja, wo gehen wir denn jetzt hin?
Mhm.
So, und dass du da halt auch einen großen Korb dann in die Hand bekommen hast sozusagen und den auch erstmal tragen musstest. Und das hast du super gemacht und schnippst mit dem Finger und das ist irgendwie 8-9 Jahre später. Du bist selbstständig, hast deinen eigenen Laden, ich mache hier meinen Scheiß. Und also ich könnte nicht glücklicher sein. Es gibt natürlich immer Sachen aus der Vergangenheit, auch da haben wir heute drüber gesprochen, die sind dann nicht ganz so geil und auch Menschliches, was nicht ganz so geil ist und so. Aber unterm Strich die Sachen, die ich dann wirklich gemacht habe, das Studio und die Werkstatt und so, das lebt und atmet heute durch dich und das ist einfach ja, eine der schönsten Sachen, die mir passieren kann. Da bin ich dann auch gerne mal für einen Moment nostalgisch. Ansonsten denke ich mir oft so, ey, quit living in the past. So, es gibt eine gute Gegenwart und eine Zukunft, auf die wir hinarbeiten wollen und müssen. Ich will das zumindest. Und freue mich drauf. Und das Ganze dann, wie gesagt, wenn ich mit so einer Nostalgie irgendwie umgehen darf, ey, also stolz ist das falsche Wort, das wäre ja völlig, ist eh auch nicht so mein Ding, aber einfach eine große Zufriedenheit und ein wirklich schönes Gefühl zu wissen, dass in der alten Heimat irgendwie Sachen am Start sind, ich sag's nochmal, die einfach leben und atmen und einen Fortbestand haben und, wie du das auch immer machst, auch Props geben und das anerkennen, was man da gemacht hat und so. Ich könnte dich fast knutschen.
Wir haben jetzt Corona.
Da hast du jetzt einen Moment gebraucht,
genau, um was dazu geht halt zu nicht sagen. Wegen Corona, ja. Sonst gerne.
Aber es ist einfach schön, man muss das auch einfach mal anerkennen und ich finde, da darf man sich auch mal gerne das ein oder andere Mal sagen, dass das einfach nice ist.
Finde ich auch wichtig. Also ich, wie gesagt, das habe ich glaube ich am Anfang nur ganz kurz gesagt, ob das jetzt Musikshop Axis ist, ob das dir ist, weil du mich eingearbeitet hast und dieses Erbe auch damit so übergeben hast und natürlich ist das immer eine Sache, was machst du jetzt daraus? Also du musst ja Bock darauf haben, dich da reinknien und das kommt von jetzt auf gleich, geht das einfach nicht. Ne? Ob das, wie gesagt, du bist, der Thorsten bist, der Lars hat mir auch so viel gezeigt, hatte ich schon mal gesagt und an der Stelle trotzdem auch Hammer. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich mal irgendwann so in deine Fußstapfen tritt. Echt nicht, wie das immer so ist so. Ne? Und dass ich jetzt hier in Hamburg sitze und wir darüber jetzt quatschen, halt irgendwie überhaupt einen Podcast zu machen.
Ist auch wieder so ein Schritt. Wahnsinn, ne? Das meinte ich eben mit, das ist ein schöner Moment, wenn du dich so an die alten Zeiten erinnern kannst und dann aber trotzdem geile Sachen in der Gegenwart machst. Wir sind alle gerade busy mit unserem Shit, den wir machen. Ne? Ich mache meine Mucke, du machst deinen Podcast, du machst deine Werkstatt. Und wir gucken in die Zukunft, weil du willst weiterkommen, du willst auch noch ein paar Sachen erleben. Für mich ist das genauso. Was könnte es Schöneres geben? So, wenn jetzt noch irgendwie dafür gesorgt wird, dass wir gesund bleiben und dass wir irgendwann wieder auf Konzerte gehen können und Konzerte spielen dürfen, will ich mich erstmal nicht beklagen. Alles Juti. So, und wenn ich auch manchmal irgendwie mit der Tätigkeit dann damals, als ich aufgehört habe, damit hart gestruggelt habe und mir gedacht habe, wofür war das denn jetzt gut? Hierfür.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel. Und viele andere Sachen, die auch derbe sind. Und ja, geil. Lass uns doch beim nächsten Mal dann genau da anknüpfen und über die Gegenwart und die Zukunft reden.
Ja, wir machen Rückspiel noch dieses Jahr irgendwann.
Ja?
Wenn alles wieder cooler ist, kommst super du cool.
Ja.
Ey, tausend Dank, dass ich hier war.
Ja, ne? Danke, dass ich mit da sein durfte.
Gerne.
In meiner Küche und ins Mikro husten würde. Darf ich noch ein bisschen ganz klar ein paar kleine letzte Worte? Hättest du danach gefragt?
Ja.
Gut, dann erstmal die miese Eigenwerbung. Ich mache Miesmucke. Ich will den Namen eigentlich gar nicht sagen. Das ist eine unfassbar bescheuerte, witzige Geschichte, wie Bandnamen immer so sind. Aber es ist quasi mein Eigenname. Man hat mich immer nach meinem Nachnamen genannt, der eigentlich Messerich ist. Und das hat dann tausend Permutationen erfunden. Und die Hamburger hier mit ihrer bräunen Schnauze, die nennen mich seit jeher Messerich. Und mir hat irgendein Dude mal, als ich dann angefangen habe zu releasen, unter meinem jetzigen Projekt irgendwie eine super geile Grafik gemacht und hat einfach meinen Namen dahin geschrieben. Und hat den aber statt mit S mit Z geschrieben. Wer meinen Sound mal checken will, Messerich ist der Name. Gibt's überall. Spotify, Apple Music, Soundcloud, dies, das, Ananas. Also wirklich überall. Ich glaube sogar auf fucking TikTok oder so.
Verlinke ich alles auch in den Shownotes.
Genau, wird alles schön verlinkt und so. Könnt ihr euch anhören. Hat mit Gitarre teilweise was zu tun. Nicht erschrocken sein, wenn es mal ganz anders ist. Ich bin großer R&B, Hip-Hop, Soul, Jazz, Funk und was auch immer noch Fan. Und das hört man hoffentlich auch ein bisschen. Viel Elektromucke ist da auch drin. Ich habe da Bock drauf. Ich habe vor... Ich glaube, drei Monaten eine EP gedroppt, 5 Songs. Wie gesagt, Spotify überall zum Anhören. Würde mich freuen, wenn jemand feedbacken will. Freue mich immer über Mails, freue mich immer über Instagram-DMs. Ignoriere ich dann 2 Wochen weg und komme dann irgendwann durch. Nein, im Ernst. Also wirklich, wenn jemand irgendwie Response machen will, ich bin mega happy über jeden Scheiß. Wer dumme Fragen über Gitarren stellen will, ich bin nicht mehr so lieb drin wie Paul. Fragt mich einfach, ich leite dann Paul weiter.
Auch Preisanfragen für Gitarren.
Genau, alles, also wirklich alles. Hit me up, let's work. Und vor allem auch an Leute, also mag jetzt vielleicht unwahrscheinlich erscheinen, aber ich habe Bock, mit Leuten zusammenzuarbeiten, auf musikalischer Ebene. Wer Songs schreibt, wer singt, wer Gitarrenstuff braucht, wer Kickdrums braucht, wer Drum-Samples braucht oder irgendwas so, haben wir jetzt heute gar nicht drüber gesprochen. Ich hätte dich gerne ein bisschen zugesülzt mit dem, was ich heutzutage so mache. Vielleicht dann beim nächsten Mal. Aber wie gesagt, ihr wisst, dass ich Mucke mache. Hört gerne rein, wenn ihr Bock habt. Und better call Paul.
Ja, folgt dem Boris überall, auf allen
Kanälen
so, ne?
Also da ist schon so viel Fame am Start. Da würden die Leute, wenn die das sehen, denken, okay, muss ich folgen. Ist natürlich herber Quatsch. Aber wie gesagt, macht alle gerne. Folgt Paul, folgt mir. Zieht euch das rein. Und ey, nochmal danke für Einladung zum Podcast.
Gerne.
Mega geil, dass du dir die Mühe gemacht hast, hier hinzukommen. Pauls Podcast.
Ich weiß gleich mitten in der Nacht noch nach Hause.
On the road. Ja. Also Motherfucker ist echt on the road. Alle sitzen bei Roni zu Hause, können keine Kicks spielen. Der Typ ist auf Tour. Zieht euch das mal rein.
Aber auch, ne, natürlich unter den...
Absolut Corona eingehalten. Ich habe ein Gästehandtuch aufgehangen. Ich habe meine Birkis, die Paul jetzt schon einen halben Tag lang anhat, vorher desinfiziert und gleich gibt's Essen und der Teller, den muss er selber abwaschen. So.
Exakt.
Und last but not least, sorry, muss ich machen. Big, big, big Shoutout an alle meine Hamburger Jungs und Mädels. Ich muss, sorry, aber 2 Sekunden lang ein paar Namen droppen. Ecambus, Mixwell, Myko Machine, Style Wars und 1000 andere. Danke für mich hier aufnehmen, falls das überhaupt einer von euch hört. Alles so Hip-Hop-Nasen. Derbe DJs, kennt von Gitarre spielen Jungs wahrscheinlich keine Sau. Gibt's Millionen geile Geschichten, die ich jetzt auch über die hätte erzählen können, die auch wirklich interessant sind und dann auch mit Musik zu tun haben. Danke Hamburg, dass ich hier so mit euch Mucke machen kann und dass Hamburg mich gut aufgenommen hat. Mir ist nämlich auch, das war heute lange ein Thema, das Herz in die Hose und der Arsch wirklich auf Ground Zero gerutscht, als ich hierher gekommen bin und dachte, okay, wie fasse ich hier Fuß? Hat alles super geklappt, haben mich super Leute unterstützt, die ihrerseits wiederum Heroes von mir sind, auch absolute Hip-Hop-Heroes sind. Checkt an dieser Stelle gerne mal zum Beispiel DJ Style Wars aus, für den ich jetzt schon ein paar Remixe gemacht habe, die es sogar auf Vinyl gibt. Oh, diese geile Selbstbeweihräucherung, ich bin so ein derber Typ. Nee, also, so, ein bisschen Shoutout an meine Hamburg-Jungs. Ich habe alle vergessen, außer der 4, 5, die ich genannt habe. Mein Roomie Jonesman muss ich noch erwähnen, der härteste ist. Ich mache ja Sounddesign-Sessions bis um 4 Uhr nachts, schraube ich hier Kickdrums und Drum-Samples und in der Lautstärke, die teilweise, also eigentlich gar nicht so doll, aber manchmal drehe ich echt auf. Der Typ ist das größte Sweetheart. So, Bruder, jetzt mache ich langsam Essen, dann essen wir alle zusammen. Vielleicht hörst du dir an. Danke an alle Zuhörer. I'm out.
Schönen Tag noch. Keine Ahnung, wann wir uns wieder hören. In einer Woche, in 2 Wochen. Und bleib gesund. Bis bald. Peace out.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.